Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit ein herzliches Hallo von mir. Ich bin Jan Götze und auch in Folge 8 bin ich nicht alleine hier am Aufnehmen, sondern mache das wie gewohnt mit Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Heute haben wir mal was ganz Spezielles. Ich glaube, es wird auch wirklich schwierig, mal irgendwann ein vergleichbares Auto hier nochmal im Podcast zu behandeln, weil da gibt es wirklich sehr, sehr wenige Autos, um nicht zu sagen, eigentlich im Prinzip ein einziges anderes Auto, was vielleicht vergleichbar wäre. Von daher wird es wirklich spannend. Also ich freue mich drauf.
Hast du dich denn erholt von dem Elektroauto aus der letzten Folge?
Ja, so halb.
Ja, also ich glaube, wir können festhalten, das Auto, was wir heute behandeln, das ist eher nach deinem Geschmack, ja?
Ja, eher.
Also okay.
Schon eigentlich komplett.
Und bevor wir jetzt irgendwie groß weiter Worte verlieren, hätte ich gesagt, wir spielen erstmal den Sound ab. Und wer jetzt immer noch nicht auf den Titel geschaut hat und sich wirklich nur vom Sound inspirieren lässt, bin ich nicht sicher, ob ihr das raushört. Also erstmal Sound ab.
Ja, schon recht dünn irgendwie, ne?
Der Sound ist relativ unspektakulär, was ihr jetzt vielleicht nicht direkt rausgehört habt, weil ich so einen gefühlvollen Gasfuß habe. Das Auto hat einen Softlimiter, aber ich habe immer ganz vorsichtig um den herum getänzelt.
Damit er bloß versucht, den zu vermeiden.
Genau, damit er bloß nicht reingeht. Also, ja, der Sound ist jetzt nicht so mega.
Nee, der ist ein bisschen mau, vor allem verglichen mit der Optik, muss man ja auch sagen. Ne? Also da würde man irgendwie mehr erwarten, wenn man den Wagen so sieht.
Das stimmt. Und heute haben wir endlich, muss man ja sagen, den ersten Porsche im Podcast.
Jawohl.
Bis zur 8. Folge hat es gedauert. Wir haben das ein bisschen aufgespart, damit man natürlich auch ein bisschen so einen Spannungsbogen hält. Und wir haben auch richtig einen rausgehauen, würde ich sagen. Denn für den ersten Porsche haben wir tatsächlich einen echten Banger.
Mhm. Wir starten nämlich direkt mal rein mit dem Porsche 911 Dakar.
Genau, der Dakar, die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass Porsche dieses Auto auf den Markt gebracht hat. Das ist ein, um es kurz zu machen, höher gelegter 911. Aber das hat natürlich auch einen Hintergrund. Und zwar hat Porsche ja 1984 die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Und zwar mit einem 911 damals, der war sehr aufwendig umgebaut, der hatte sogar einen eigenen Baucode, 953, der hatte schon Allradantrieb, so ein Vorläufer von dem Allradantrieb vom 959. Also es war wirklich, es hatte optisch zwar noch viel mit einem 911 gemeinsam, aber da wurden ganz tiefgreifende Veränderungen vorgenommen. Und um diesem Auto so ein bisschen Tribut zu zollen und natürlich auch, weil es sich gut verkaufen lässt, das war die Annahme von Porsche, haben sie also dieses Sondermodell, den 911 Dakar, aufgelegt.
Ja, man muss aber dazu sagen, das war ja auch eigentlich eher Option B, dass man dem Tribut zollt quasi, weil eigentlich sollte es ja ein anderer Wagen werden, beziehungsweise ein anderer Name werden, weil eigentlich wollten sie den gern 911 Safari nennen. Und das wäre ja dann eher eigentlich so eine Reminiszenz an die 70er. Da gab es ja diese Safari-Modelle vom 911 SC. Aber die Namensrechte liegen nicht bei Porsche, die liegen beim Tata-Konzern. Und die haben gesagt, nee, ist nicht. Ist genau. Nicht drin. Auch nicht gegen Geld und gute Worte. Weil die, ich glaube, die bringen irgendein Elektro-SUV raus demnächst, was Safari heißen soll.
Die hatten auch schon mal ein Auto, was Safari hieß. 1900, ich weiß nicht, Ende der 90er auf jeden Fall, 97, 98, irgendwie so. Mhm. Und wenn ich das damals richtig verstanden habe, hat Porsche sich gedacht, naja, die Autos sind so unterschiedlich. Die Namensrechte für Automobile, also für Safari in Verbindung mit Automobile, liegen zwar bei Tata, aber die werden schon nichts dagegen haben. Mhm. Ja, da haben sie die Rechnung ohne Tata gemacht. Die hatten doch was dagegen. Aber Dakar ist ja auch ein cooler Name.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch dafür mussten sie Geld zahlen, weil die Namensrechte lagen auch nicht bei Porsche, sondern die waren dann tatsächlich bei den Organisatoren der Rallye Dakar. Und ja, man weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall mussten sie auch da eine Summe abdrücken, damit sie den Namen Dakar dann nutzen durften für den 911 Dakar. Gar nicht so einfach alles.
Nee, da denkt man sich, man macht ein schönes Sondermodell, hat irgendwie eine schöne Geschichte im Kopf und dann sowas.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist es ja gut verlaufen. Die haben das Auto gebracht. Es gibt 2500 Stück davon. Und wie heutzutage eigentlich üblich bei ja eigentlich allem, was limitiert ist und irgendwie einen bekannten Namen irgendwo draufstehen hat, war es natürlich sofort ausverkauft. Die Nachfrage war riesig. Sie hätten wahrscheinlich auch viel, viel mehr noch verkaufen können. Die Autos sind nach wie vor sehr begehrt, werden auch da nicht unüblich über dem Neupreis gehandelt. Also das ist für viele sicherlich ein Traumwagen, für viele aber auch, und so trocken muss man es leider sagen, auch ein Invest.
Ja.
Und auch wenn dieses Auto irgendwie für Offroad und sonst was konzipiert ist, ja, ich will da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Annahmen anstellen, aber ich glaube, nicht ganz so viele werden den wirklich so artgerecht bewegen. Wobei, ich muss das zumindest einschränken. Also ich habe bei Instagram gesehen, es gibt so einen Dakar Owners Club. Und die haben letztens irgendwie eine Reise gemacht. Das habe ich halt nur so am Rande verfolgt. Und da sind die wirklich, also die Leute, die da drin sind, die bewegen die Autos wirklich richtig artgerecht.
Schön, dass es solche Leute auf jeden Fall noch gibt.
Ja.
Aber ich habe so das Gefühl, dass die meisten wahrscheinlich diesen erhöhten Böschungswinkel von dem Wagen dafür nutzen, dass er besser auf den Trailer gefahren werden kann, um dann in der nächsten Sammlung zu verschwinden.
Ja, leider, leider wahrscheinlich ja. Wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall nicht ganz so leicht, an so ein Auto ranzukommen, wie ihr euch ja denken könnt, bei nur 2500 Stück und einem entsprechenden Wert. Von daher geht unser Dank raus an Benjamin. Benjamin, dem gehört das Auto, das wir gefahren sind, also den Dakar, den ihr auch bei Instagram sehen könnt, wenn ihr unter Achtung Fahrspaß mal vorbeischaut, alles zusammengeschrieben, Doppel-S. Und Benjamin ist der Geschäftsführer von David Finest Sportscars. Für die meisten von euch oder zumindest die, die aus Norddeutschland kommen, dürfte dieser Name ein Begriff sein. Das ist ein sehr bekannter und renommierter Sportwagenhändler hier aus Hamburg, aus der Region. Und falls ihr das jetzt noch nicht oder noch nie gehört habt, also falls ihr damit nichts anfangen könnt, schaut doch einfach gerne mal bei denen auch vorbei. Bei Instagram sind die zu finden unter @david.finest. Feines Sportscars und lasst gerne auch ein Follow von uns da und liebe Grüße, freuen die sich sicherlich drüber. Und was Benjamin über seinen Dakar denkt, wie viel er den schon gefahren ist und ja, wieso er sich überhaupt für dieses Auto entschieden hat, das soll er uns mal am besten lieber selber sagen. Von daher Sprachnachrichten ab.
Moin Moin Benjamin, hier kommen die angekündigten Fragen zu deinem Porsche 911 Dakar. Los geht's mit der Frage, wie lange hast du das Auto schon und wie viel bist du ungefähr in dieser Zeit mit dem Dakar gefahren?
Moin Jan, das Auto habe ich seit November 2023 und bin knapp 2000 Kilometer damit gefahren.
Als nächstes würden wir gerne wissen, was dieses Auto für dich so besonders macht, beziehungsweise wieso hast du dich damals für den Dakar entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Autos gab es ja sonst nur für Rallye-Geschichten und das in den 80er Jahren. Da hatte Porsche sich mal getraut, diese Autos zu bauen, zu dem Zeitpunkt mit dem Rothmans Dekor. Heute steht ja Rough Roads drauf und das fand ich echt cool. Und als dieses Sondermodell vorgestellt worden ist, vor, ich sag mal, knapp 2 Jahren, habe ich mich auf die Liste setzen lassen und hatte gehofft, so ein Auto zu bekommen. Und tatsächlich hat es geklappt und fährt richtig gut. Man wundert sich, hat ja keinen negativen Sturz. Das heißt, auch Fahrten bei Nässe sind okay, das macht richtig viel Spaß. Man hat ein tolles Auto, eine gute Übersicht. Ich finde den Dakar richtig gut.
Und uns interessiert natürlich auch, ob es irgendetwas am Dakar gibt, das dich stört oder irgendwas, wo du sagen würdest, ah, das hätte Porsche schon ein bisschen besser machen können.
Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Individualisierung und dieser Möglichkeit. Da hätte ich mir tatsächlich noch mehr klassische Renndekore gewünscht, die man möglicherweise hätte noch anwählen können. Das würde ich gut finden. Ansonsten kann ich nur sagen, es ist ein tolles Auto und macht ganz viel Spaß.
Also, ihr habt es gehört, so ganz viel ist Benjamin auch noch nicht gefahren. Gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach ja die Zeit fehlt. Das kennen wir ja auch. Also selbst wenn man irgendwie Muße hat, dann passt irgendwas gerade mal nicht oder das Auto ist nicht da oder was auch immer. Von daher gut, dass wir auch ein paar Kilometer darauf fahren durften. Und ja, was so das angeht, was ihm an diesem Auto gefällt, wollen wir mal sehen. Er sagt, das Auto macht richtig Spaß, fährt besser, als man vielleicht denken würde. Ich glaube, wir haben beide ja irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung an den Porsche. Mhm. Von daher war ich echt, also es war wirklich ein Auto, ich bin den auch vorher noch nie gefahren, auch nicht irgendwie für Autobild oder so. Von daher war ich wirklich heiß.
Ja, ich auch. Also man hat ja eine gewisse Erwartung, aber trotzdem ist es ja was, wo man sagt, okay, man hat keinen Vergleich. Man kann ja nicht sagen, okay, der fährt sich bestimmt ähnlich wie 997 Dakar oder was ich was, den es halt einfach nicht gibt. Also es gibt halt keinen Vorgänger im klassischen Sinne. Und dementsprechend fand ich es wirklich super interessant. Also ich konnte mir nicht so richtig ein Bild davon machen, okay, wie wird er sich jetzt genau fahren?
Aber bevor wir da hinkommen, auch wenn wir jetzt schon heiß sind, halten wir natürlich, ich drücke ein bisschen auf die Bremse hier, ne? Wir halten unsere Reihenfolge ein und gucken uns das Auto erstmal gemeinsam an.
Design.
Was ich gut finde, ist, dass der Konfigurator zum Dakar noch online ist. Also obwohl das Auto schon längst ausverkauft ist, kann man jetzt also noch mal so tun, als würde man sich so ein Auto für sich persönlich konfigurieren. Das bietet uns natürlich auch die Möglichkeit zu schauen, in welchen Farben war der überhaupt erhältlich, was kosten so einzelne Optionen. Da gehen wir sicherlich nachher noch mal drauf ein. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend zu sehen, dass Porsche den immer noch online gelassen hat. Wahrscheinlich für so Freaks wie uns, die den ganzen Tag irgendwie in Konfiguratoren irgendwie unterwegs sind und sich ihre vermeintlichen Traumautos konfigurieren.
Habe ich schon mal gedacht, wie viele Stunden man in seinem Leben wahrscheinlich schon in irgendwelchen Konfiguratoren verbracht hat von Autos, die man sich sowieso nicht leisten kann.
Noch nicht.
Ja, noch nicht. Klar, ist in Planung alles.
Wir arbeiten ja dran.
Genau.
Also mehr als 2 Stunden nicht, denke ich.
Nee. Nein, so viel wird jetzt nicht sein. Am Tag.
Okay, aber fangen wir mal vorne an, bevor wir jetzt direkt auf die Konfiguration eingehen, weil das ist natürlich so ein bisschen schwierig für die von euch oder diejenigen von euch, die jetzt vielleicht noch nicht so ein konkretes Bild von diesem Dakar haben. Als Basis reden wir über einen 911 der Generation 992. Mittlerweile muss man ja sagen Punkt 1. Mhm. Punkt 2 ist ja vor kurzem gelauncht worden, also ein Vorfacelift-Modell und da im Konkreten über das GTS-Modell.
Und ich glaube, über das Grunddesign von einem 911 müssen wir jetzt nicht wirklich Worte verlieren. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Also
das ist so, als würden wir nochmal erklären, ein Auto hat 4 Räder,
ja, genau. Und
ein Lenkrad.
Also ich glaube, dafür muss man kein Enthusiast sein, um grob das Bild von einem 911 vor Augen zu haben. Ist ja auch eigentlich völlig egal, welche Generation, weil gerade von der Seitenlinie her ist es ja eigentlich immer identisch geblieben.
Ja.
Beidesgehend identisch.
Also da machen wir einen Haken dran. Das setzen wir jetzt einfach voraus, dass ihr wisst, wie grundsätzlich ein 911 aussieht.
Ja, genau.
Beim Dakar ist jetzt eben das Besondere, das ist auch wirklich, das Auto ist super auffällig, klar, aber was wirklich besonders ist, ist, dass das Auto eben höher gelegt ist.
Genau, und ich finde, auf den ersten Blick würde man meinen, es ist halt einfach ein höher gelegter Carrera, so stumpf, so stellt man sich es eigentlich vor. Aber gerade wenn man dann ins Detail geht und sich wirklich das Auto mal genauer anschaut, dann merkt man erstmal, wie viel doch wirklich dran verändert wurde, weil eigentlich sehr, sehr wenig Teile komplett normal geblieben sind. Also wenn ich jetzt so raufschaue, würde ich fast spontan sagen, es ist eigentlich bis auf Tür und Dach, hat alles irgendwie eine Sonderform.
Ja, ich gucke auch gerade nochmal drauf. Also klar, so Kleinigkeiten wie Spiegel und so nicht, aber
ja, ich meine von den größeren Teilen jetzt Bauteilen.
Ja, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Also, fangen wir vorne an, beziehungsweise haben wir schon gesagt, wie viel höher dieses Auto ist? 5 Zentimeter.
Kann aber sogar bis zu 8 Zentimeter höher werden. Als normal, man muss dazu sagen, als Referenzwert gilt immer normaler Carrera 4 GTS. Mit dem Sportfahrwerk.
Genau. Und diese zusätzlichen Millimeter, also 30 Millimeter, die man das Auto nochmal höher fahren kann, die sind über eine Liftfunktion. Kann man also sich so vorstellen wie ein Frontlift bei einem GT3 oder GT3 RS, nur eben für beide Achsen.
Und es basiert tatsächlich auch auf diesem System. Das wurde natürlich nochmal aufwendig modifiziert. Es ist nicht einfach nur stumpf, dass sie den Lift von vorne auch nochmal hinten rangepackt haben und fertig. Aber das Grundprinzip ist das gleiche bei diesem Lift.
Genau. Und jetzt an der Front haben wir natürlich, wenn man jetzt überlegt, okay, man fährt damit auch mal abseits befestigter Straßen haben wir also einen Unterfahrschutz, der natürlich in erster Linie dafür zuständig ist, dass halt das Auto geschützt ist, aber sich natürlich, wie man das von einem Unterfahrschutz auch kennt, nach vorne hin hochzieht. Also man sieht eben diese Metallplatte in der Mitte von der Frontschürze, wie sie so hochkommt. Gibt also schon mal so ein bisschen so diesen roughen Look, sage ich mal. Dann ein, wie ich finde, extrem prägnantes Merkmal, wo ich auch jedes Mal, auch bei den Bildern, erstmal mit dem Auge kurz dran hängen bleibe, ist diese Abschleppöse
vorne. Ja. Genau, diese leuchtend rot lackierte, aus Aluminium gefräste Abschleppöse vorne und hinten. Und da habe ich mal geguckt, ich weiß gar nicht, die kann man nicht personalisieren. Die ist immer rot, richtig? Also ich habe kein einziges Auto gefunden, wo die nicht in rot ist.
Ja, also ich habe die auch immer nur in rot gesehen. Ich glaube, das liegt tatsächlich, also ich glaube, die kann man nicht konfigurieren oder individualisieren. Es liegt einfach daran, dass das halt immer sichtbar sein soll.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und jetzt können wir es schon vorwegnehmen, also wir kommen ja gleich noch zum Heck, aber am Heck hat er eben auch eine rote, feste Aluminium-Abschleppöse. Und das ist wirklich so ziemlich speziell.
Wo wir gerade noch bei Materialien sind, du hast eben gesagt Metallplatte und das ist natürlich eine Edelstahlplatte, ne?
Ja.
Muss man auch erwähnen. Metall wäre natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn da ein paar Steine gegen klatschen, dass das Ding direkt wegrostet. Deswegen natürlich rostfreies Edelstahl.
Ja, logisch. Für mich impliziert das.
Ja, aber ich wollte es nur vorsichtshalber erwähnen. Ich bin davon ausgegangen, dass du es weißt, aber ich dachte, ich sag's mal lieber ihm.
Unterschiede, die vielleicht nicht direkt ins Auge fallen, sind vor den Kühlern sind ja Gitter, beziehungsweise bei manchen Porsche sind da eben auch keine Gitter. Und beim Dakar hat man jetzt eben einen speziellen, ja, das ist so, das sind so Schutzgitter, die sind eben auch speziell für den Dakar, um ihn eben vor Steinschlägen im Kühler oder so zu schützen, wenn man dann doch eben Offroad fährt. Da sieht man schon so, also anhand dieses Unterfahrschutzes und anhand dieser Metallschutzgitter, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Sondermodell, wo man sagt, ja, wir machen den ein bisschen höher und dann könnte man so tun, als wenn man Offroad fährt. Mhm. Man kann damit wirklich Offroad fahren, ja. Auch wenn es wenig Leute vermutlich machen, aber Porsche hat auf jeden Fall an solche wichtigen Features gedacht, damit man eben nicht nach jeder zweiten Fahrt irgendwie neue Kühler braucht.
Ja, gerade wenn du irgendwo in der Wüste unterwegs bist, wo dann noch ein bisschen höhere Temperaturen sind. Wäre sehr schlecht ohne Kühler.
Ja, richtig. Ein weiteres Teil, wo, glaube ich, nur so richtige Porsche-Freaks direkt drauf achten, ist die Fronthaube. Denn die Fronthaube ist eine Übernahme vom GT3. Und beim GT3, also 992 GT3, besteht die ja aus Carbon und hat eben vorne links und rechts diese Nüstern, also diese Auslässe. Daran erkennt man die auch. Und das ist wirklich 1:1 Übernahme vom GT3 zum Dakar.
Und da sieht man ja schon, was wir halt eingangs erwähnt haben, dass wenn man genau guckt, eigentlich an der Front sehr viel los ist. Also gar nicht so viel baugleich ist oder eigentlich sehr, sehr wenig baugleich ist zu einem normalen Carrera, ne?
Genau. Auch wenn es vielleicht gar nicht so direkt auffällt. Mhm. Wenn wir jetzt im Profil rumgehen, natürlich sieht man sofort, alles klar, das Auto hat eine Offroad-Beplankung. In diesem Fall halt einfach Plastik. Das liegt natürlich nicht daran, dass Porsche da irgendwie einfach nur billiges Plastik verwenden wollte, sondern weil es natürlich auch unempfindlicher ist, wenn man mal irgendwo gegenkommt oder so. Wir haben es ja in der letzten Folge vom Megane E-Tech gesagt, der hat ja auch solche Plastikverkleidungen, aber da sind die ja sogar
ganz schwarz lackiert.
Genau, ja. Da sind die sogar lackiert. Und hier ist es halt einfach normales, unbehandeltes Plastik. Gibt eben diesen roughen Look, muss man ja sagen.
Genau, und ist halt deutlich unempfindlicher halt, ne? Also Metallic-Lack da, wenn du da doch mal den einen oder anderen Stein gegenkriegst, wäre halt ein bisschen unpraktisch.
Seitenschweller, natürlich auch spezifisch für den Dakar. Auch da haben wir diesen Unterfahrschutz, der sich wieder so hochzieht. Also das ist dann auch einfach für den Look, dass es cool aussieht. Hat natürlich auch eine Funktion, klar, aber man hätte es ja auch nicht ganz so hochziehen müssen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Gefällt mir gut.
Mhm. Was ich noch eben kurz sagen wollte zu diesen Kunststoffapplikationen am Radhaus, das sind ja auch noch so Verbreiterungen, ne? Die machen das Ganze ja nochmal einen Ticken breiter und das braucht er, weil er hat ja auch eine etwas breitere Spur als der normale.
Genau.
Nämlich vorne 28 mm breiter und hinten ist er 15 mm breiter und deswegen haben sie es eigentlich ganz charmant gelöst, dass sie halt diese Kunststoffbeplankung auch gleichzeitig als leichte Verbreiterung quasi genutzt haben.
Das stimmt. Und natürlich, man kann jetzt den Elefanten im Raum nicht ansprechen. Die Räder bzw. die Reifen und die Felgen sind natürlich auch ziemlich besonders.
Ach, das sind nicht die normalen?
Doch, das sind die ganz normalen
Standardfelgen.
Also wir haben 5 Speichenfelgen, das sind geschmiedete Leichtmetallräder. Porsche sagt, die sollen so ein bisschen an die Fuchsfelgen erinnern. Ja, ich sag mal, also für mich persönlich so ein gedehntes Jahr. Ich finde, so richtig an die Fuchsfelge erinnert es mich jetzt nicht.
Sind halt 5 Speichen.
Ja.
Das, das haben sie gemeinsam. Aber sonst finde ich es jetzt auch ein bisschen weit hergeholt.
Aber es ist auf jeden Fall eine gelungene Felge. Die ist jetzt halt nicht überdesignt oder so. Das wirklich Besondere sind natürlich aber eigentlich die Reifen.
Ja, genau. Und zwar für das Auto wurden extra Reifen entwickelt in Zusammenarbeit mit Pirelli. Und zwar die Pirelli Scorpion All-Terrain Plus Reifen. Ziemlich sperriger Name auf jeden Fall. Und die wurden speziell halt für den Dakar entwickelt. Die haben tatsächlich mehr als 9 mm Profiltiefe. Dann haben sie eine verstärkte Seitenwand und 2 Karkassenlagen. Die sind also wirklich darauf ausgelegt, wirklich hartes Terrain mitzunehmen und dass man richtig den ordentlich durch die Wüste preschen kann.
Ja, also soll man auf jeden Fall nicht so schnell Plattfüße mitbekommen. Das ist ja auch schon mal gut. Und das ist ein Punkt für mich. Die sehen halt wirklich krass aus. Ne? Mhm. Also mit diesem groben Profil sieht das schon, das sieht schon ernstzunehmend aus. Und das halt auf einem 911.
Ja.
Das ist so, wo man sagen würde, das würde ja auch schon auf einem SUV, würde man schon sagen, ah, okay, der ist vielleicht auch öfter mal Offroad unterwegs. Aber dann auf einem 911 gibt das natürlich einen ganz anderen Look als das, was man gewohnt ist. Und die waren auch serienmäßig darauf verbaut. Wer jetzt gesagt hat, das ist mir doch ein bisschen zu hardcore, der konnte auch andere Reifen bestellen ohne Aufpreis. Da gab es dann eben spezielle Pirelli-Reifen, sowohl Sommer- als auch Winterräder. Man konnte auch zusätzlich noch einen Winterkomplettradsatz ordern. Das habe ich mal im Konfigurator nachgeguckt. Entweder die Felge in Weiß oder in Schwarz für schmale 8.014,64 Euro.
Da kannst du aber nichts sagen.
Das ist ja ein Schnapper, ne?
Mhm.
Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, wie groß diese Reifen sind, also die Dimensionen der Räder. 245/45 ZR19 an der Vorderachse und hinten 295/40 ZR20.
Das ist schon ordentliche Puschen.
Ja, also auch unterschiedliche Zollgrößen an der Vorder- und an der Hinterachse lässt das Auto natürlich auch noch mal so ein bisschen stämmiger dastehen. So. Und es gab unterschiedliche Felgenfarben. Ich habe ja gerade schon gesagt, den Winterkomplettradsatz konnte man in Weiß oder Schwarz bestellen. Im Konfigurator ist das Rad eigentlich immer schwarz-matt. Man konnte aber auch schwarz-glänzend oder eben weiß-glänzend bestellen oder auch Vesuv-grau. Also 4 Farben für die Felgen standen zur Wahl.
Was wäre da deine favorisierte Wahl?
Ja, es ist immer schwierig, einfach nur die Felgenfarbe. Ich finde, da muss man dann in Kombination natürlich mit dem Gesamt, das ist ja ein Gesamtaspekt.
Ja, klar, so. Natürlich.
Also grundsätzlich finde ich weiße Felgen auf einem weißen Auto schon sehr geil. Also ich finde, das ist einfach ein cooler Look.
Mhm.
Würde ich beim Dakar aber nicht wählen. Also ich wäre tatsächlich bei schwarzen Felgen.
Mhm.
Aber ich glaube, da können wir vielleicht gleich noch mal, je nachdem, wie wir jetzt hier noch eskalieren im Designkapitel, können wir gleich noch mal drauf eingehen, weil, wie gesagt, der Konfigurator ist ja noch online und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, meinen Traum-Dakar einmal zu specken. Und auch wenn es euch nicht interessiert, ich werde es einfach trotzdem rausjallern.
Aha, bin gespannt. Hab's befürchtet.
Jetzt gehen wir einmal rum ans Heck. Dann haben wir nämlich unseren Rundgang mehr oder weniger beendet. Auch am Heck ziemlich viele spezielle Teile.
Mhm. Ich glaube, so das Prägnanteste, was einem sofort ins Auge fällt, ist natürlich der feststehende Spoiler. Der ist ja schon mal ein großer Unterschied zum normalen Carrera. Und ich habe auch herausgefunden, warum der feststehend ist. Das ist gar nicht aus dem Grund, dass es unbedingt braucht schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, sondern es ist tatsächlich so, dass der einfach diese aufwendige Mechanik nicht bekommen sollte, damit er, falls er wirklich im harten Gelände benutzt wird, dass die Mechanik nicht einfach ausfällt und das wäre halt nochmal so ein Faktor, der dann halt vielleicht anfällig ist. Und deswegen haben sie es einfach weggelassen und haben gesagt, wir nehmen feststehenden Spoiler.
Ah, guck, wusste ich nicht. Finde ich, ist eine coole Info.
Ja, ist durchdacht eigentlich, ne?
Da merkt man also das, was wir eben schon mal gesagt haben. Das Auto soll wirklich performen. Also es ist nicht so ein Sondermodell, wo man irgendwie gesagt hat, ja, wir machen den ein bisschen höher und irgendwie 3 Aufkleber drauf und jetzt tun wir so.
Mhm.
Das kann, wenn man möchte, richtig Offroad fahren.
Ja, da wurde richtig zu Ende gedacht. Also wurde wirklich alles mit in Betracht gezogen. Und das finde ich halt echt ganz cool.
Ja, ansonsten haben wir am Heck noch ovale Endrohre. Sportabgasanlage gibt es serienmäßig für den Dakar. Die Endrohre sind dann immer schwarz. Wer möchte, kann die auch in verchromt bestellen. Und eingelassen sind die natürlich auch oder umrahmt von einem Unterfahrschutz. Da haben wir es wieder. Also ihr seht, das Auto ist wirklich von vorne bis hinten zumindest so gegen die gröberen Sachen geschützt. Am Unterboden. Und dann müssen wir natürlich noch mal sagen, weil das ist ja nun doch sehr auffällig bei unserem Fahrzeug, wenn ihr euch das bei Instagram unter Achtung Fahrspaß angeschaut habt. Wir haben einen Dachkorb verbaut.
Ach, und der ist mir gleich aufgefallen.
Er muss genau hingucken.
Ah, tatsächlich, da oben.
Auf dem einen Bild sieht man das.
Ja.
Das ist ja schon so, also Dachgepäckträger gibt es ja gegen Aufpreis für verschiedene 911, aber diesen richtigen Dachkorb, das ist natürlich ein Feature, was es nur für den Dakar gibt, war auch kein günstiges Feature, muss man sagen. 5.355 Euro für diesen Dachkorb mit Zusatzbeleuchtung. Da sind wir uns übrigens nicht so ganz sicher. Also ich glaube, erlaubt ist diese Zusatzbeleuchtung im Straßenverkehr nicht, ne?
Nee, ist sie nicht. Aber tatsächlich hat sie immer, ist immer funktional. Also es ist nicht wie bei, zum Beispiel beim G500 4x4/2 war das ja so, dass die im deutschen Verkehr ja stillgelegt werden musste.
Ja.
Oder in Deutschland, wenn er in Deutschland zugelassen wurde. Bei dem scheint die aber tatsächlich immer zu funktionieren.
Mhm.
Aber es wird gesagt, aber dürfen halt nicht auf den öffentlichen Straßen benutzt werden. Ich denke mal, da wird sich auch jeder dran halten.
Ich denke dann in der Garage.
Genau, beim Einparken siehst du dann ein bisschen mehr. Da muss ich aber schon mal eben sagen, direkt, das fand ich einen Ticken komisch gelöst, auch wenn es so ein bisschen mit in den Innenraum reingeht. Aber es gab halt eine Taste für diese Leuchten.
Oben im
Dachhimmel. Oben im Dachhimmel, genau. Und du wusstest halt nicht, ob du jetzt gerade betätigt hast oder nicht, weil es gab keine Leuchte, die das Ganze bestätigt. Es gab nichts irgendwie im Kombi-Instrument, wo es steht, okay, Leuchten am Dachkorb sind an oder wie auch immer man die nennen möchte. Oder dass die Leuchte, die Taste vielleicht nur so eine kleine Diode hat oder so, dass man sieht, okay, die leuchtet rot, ich hab's angemacht. Weil gerade wenn du tagsüber fährst und einfach mal daran rumgespielt hast, so wie wir es gemacht haben, weißt du auf einmal gar nicht, scheiße, sind die Dinger jetzt noch an oder nicht? Deswegen mussten wir erstmal von außen gucken. Oh, sind sie aus? Ja, sind aus, okay.
Hast aber eine gute Ausrede, ne?
Ja, das stimmt.
Ich kann sagen, ja, ich wusste es nicht. Ich sehe das hier ja nicht.
Was soll ich denn machen?
Schauen Sie mal, Herr Officer, ich kann das gar nicht sehen.
Ja, ja, klar.
Kommt man sicherlich mit durch, ne?
Ich denke auch.
Für diesen Dachkorb gab es jedenfalls auch noch einiges an Extras. Da gibt es viele Bilder im Internet, falls euch das interessiert, könnt ihr da mal schauen. Also unter anderem Kanister, Rampen, wenn man sich festfährt, ein Spaten auch. Also wirklich so funktionale Features, die natürlich wirklich nur im Gelände Sinn machen. Gut, ein Kanister vielleicht nicht, aber ein Spaten und Rampen wahrscheinlich schon. Und die vor allen Dingen auch richtig cool aussehen, kann man einzeln oder komplett kaufen. Das Komplettset 1071 Euro. Gab es auch für unser Auto, waren aber nicht montiert. Ich glaube, ist halbwegs nachvollziehbar. Also einerseits brauchst du sie halt nicht im Stadtverkehr in Hamburg.
Selten in Hamburg einen Spaten gebraucht, ja. So,
und zweitens sollen die natürlich auch relativ laute Windgeräusche machen. Von daher gibt es für unser Fahrzeug, war aber nicht montiert.
Aber ist natürlich auch ein anderer Flex, wenn du einfach so einen Porsche gebrandeten Spaten hast.
Aber wenn du damit dann halt die Gartenarbeit
machst. Ja, klar, natürlich. Einfach, weil du es kannst.
Das ist richtig cool. Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir so die allerwichtigsten grundsätzlichen Parts abgedeckt. Und jetzt müssen wir natürlich auf das Design von unserem Auto eingehen. Denn unser Wagen, also der Wagen von Benjamin, der hat das sogenannte Rallye-Design-Paket als Extra. Und dieses Rallye-Design-Paket, das kostet schlappe 26.061 Euro. Und das beinhaltet so einiges. In erster Linie eine Zweifarblackierung in Weiß und Enzianblau. Und dann diese doch sehr, sehr auffällige Beklebung. Rough Roads steht da drauf. Und das ist natürlich in Anlehnung an die alte Rothmans Livery. Hat Benjamin ja auch schon in seiner Sprachnachricht erzählt. Ja. Ich finde es cool, charmant so. Sieht natürlich auch extrem auffällig aus. Mein Style ist es aber nicht.
Also ich finde es auch cool und es sind ja auch legendäre Autos, die damals diese Livery getragen haben. Das Siegerauto von Dakar damals und der 959 später hatte es drauf und der 962 in Le Mans meines Wissens nach auch. Also es ist schon cool, so dass man an die erinnert. Aber dadurch, dass es auch auf sehr vielen Dakars drauf ist, finde ich es auch ein bisschen fast langweilig, sage ich mal. Also ich kann schon verstehen, dass Benjamin da sagt, wäre cool, wenn die vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Liveries gehabt hätten, sodass nicht jeder, der halt dieses Rallye-Design-Paket hat, automatisch die gleiche Livery hat.
Ja, das stimmt. Wobei, da muss man dann ja wiederum sagen, es gab ja klar nicht so aufwendig in dieser Zweifarblackierung, weil das ist ja schon auch das Besondere, sicherlich auch, was dieses Paket so teuer macht. Aber es gab ja auch nur Klebesets, ne? Mhm. Und die konnte man ja auswählen für Klebesets immer noch sehr viel Geld. Aber da gab es halt, ich habe es hier extra nochmal aufgemacht, drei andere Klebesets, Rallye 1971, Rallye 1974 und Rallye 1978. Das heißt, es gab schon andere Liveries, wenn man jetzt so ein Fan von Liveries ist. Aber ja, die Rough Roads oder das Rallye-Design-Paket ist natürlich mit Abstand die auffälligste Livery. Ja.
Und weil es halt auch die teuerste ist, weil die so aufwendig gemacht wurde, ist das halt wieder bei den meisten dann drauf halt, ne?
Genau.
Meistens dann angewählt sowas.
Was ganz cool ist, wie ich finde, ist, dass du halt, man hat ja wirklich so eine Aussparung für die Startnummer. Und diese Startnummer konnte man relativ frei auswählen. Also ich weiß gar nicht, ob auch, also dreistellige Nummern gehen auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen. Vierstellig bestimmt eher nicht, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen lang. Und einstellig, habe ich schon mal einstellig auf dem Dakar gesehen? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also auf unserem Fahrzeug ist jedenfalls die 59. Mhm. Und das liegt, vermute ich jetzt einfach mal daran, dass auch die Plakettennummer, also wie gesagt 2500 wurden gebaut, auch die 59 ist.
Gehe ich mal ganz stark von aus, dass das jetzt kein Zufall ist.
Ja, das stimmt. Übrigens gab es auch, das kann man vielleicht mal am Rande erwähnen, es gab auch ein Carbondach auf Wunsch für den Dakar. Konnte man konfigurieren. So wie ich das gesehen habe, konnte man das aber nicht in Kombination mit dem Rallye-Design-Paket konfigurieren. Rallye-Design-Paket, was dazugehört, haben wir jetzt mehr oder weniger besprochen. Also Bicolor-Lackierung, die Folierung, diese Grafiken an der Seite, weiße Felgen und dann eben den Spoiler oben in weiß lackiert. Das sind so die wichtigen Punkte außen. Was innen dann dazu kommt, da sprechen wir gleich drüber. Aber natürlich habe ich nicht vergessen, kurz drüber zu sprechen, wie wir jetzt unsere Autos konfigurieren würden, wenn wir jetzt nochmal die Möglichkeit hätten, doch einen dieser 2500 Fahrzeuge zu bestellen. Ich habe
schon gefragt, wann es kommt.
Jetzt.
Okay,
dann also, schieß mal los. Ich bin ja eigentlich, du weißt es ja nun, ihr wisst es vielleicht auch schon, grundsätzlich bin ich ja ein großer Fan von irgendwie auffälligen Autos und so. Aber ich muss das immer so ein bisschen in Relation setzen. Wenn das Auto an sich ja schon so auffällig ist, dann finde ich es teilweise, nicht immer, aber teilweise auch ganz cool, wenn dann die Konfiguration vielleicht ein bisschen dezenter ist. Also, dass man dann halt sagt, das Auto an sich spricht ja schon Bände, dann braucht man nicht so ganz.
Ich erinnere mich da gerade ganz kurz an den GT4 RS in gelb mit gelben Felgen bei dir. Das war so ein,
genau,
so, wo du sagst, ein sehr dezentes Auto.
Korrekt.
Da kann man ruhig mal dann eine leuchtende Farbe nehmen, ne?
Genau, da kann man dann mal eine leuchtende
Farbe nehmen. Da kann man sich mal was trauen dann, weil.
Genau, das war jetzt ja auch mit PTS, ne?
Ja, ja.
Also,
ich wollte es nur kurz eben anbringen. So.
Ich habe jetzt nicht noch Gedanken gemacht, welche PTS-Farbe ich beim Dakar nehmen würde. Ich würde jetzt einfach nur mal aus dem Konfigurator gehen.
Ah, dann sind wir ja schnell durch.
Ja, eben. Da gibt es nämlich gar nicht so viele Farben. Das ist schon mal der positive Aspekt, wenn wir jetzt konfigurieren. Man hat nur 5 Außenfarben. Weiß, Schwarz, GT Silber, das ist eine Metallic-Farbe. Die gibt's alle ohne Aufpreis. Oder die sogenannten Sonderfarben Shade Green Metallic und Eisgrau Metallic. Und was tippst du? Was nehme ich?
Ich glaube, GT Silber.
Nee, tatsächlich.
Oder weiß mit weißen Felgen.
Ja, habe ich ja schon gesagt, finde ich geil, aber würde ich nicht nehmen. Ich würde das auch tatsächlich in Schwarz konfigurieren. Ich habe den sogar perfekt für mich konfiguriert und auch richtig, also ich bin auch übelst sparsam gewesen. Hm. Richtig wenig Extras reingepackt, weil ich finde, das Auto an sich hat halt schon einfach die wichtigsten Sachen drin. Ich würde den Schwarz bestellen, schwarze Felgen, ganz wichtig, schwarze Bremssättel, weil die sind sonst immer rot. Hm. Das finde ich gar nicht gut. In gelbe Naht, das ist das teuerste Extra, weil gelbe Ziernaht kostet wie über 3.000 Euro.
Ah, ja.
Gelbe Gurte, fertig. Cool. Dann Dachgepäckträger drauf, aber nicht diesen Korb, sondern nur Dachgepäckträger. Mhm. Und dann Dachzelt, finde ich mega.
Dachzelt,
okay. Ja, das finde ich richtig cool. Ja,
ja.
Das ist die Sparvariante des Dakar.
Also stelle ich mir ganz gut vor. Also schwarz mit dem Gelb, das passt bestimmt.
Ja.
Das heißt, passt bestimmt, passt auf jeden Fall. Ich habe noch keinen Dakar genauso gesehen, aber stelle ich mir gut vor.
Ja, und welche der 5 Farben würdest du nehmen?
Ich würde wahrscheinlich echt GT Silber nehmen. Ich finde halt die Farbauswahl super langweilig bei dem Wagen. Also da ist jetzt nichts Spannendes bei. Schwarz hätte ich einfach keinen Bock. Das hatten wir schon mal das Thema, den zu putzen. So, ich würde den.
Aber halt das Gute ist ja, beim Dakar kannst du immer schmutzig lassen und sieht geil aus.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Aber ich würde ihn halt auch gerne so nutzen wollen, wofür er gebaut wurde. Und da ist, glaube ich, Silber ein bisschen dankbarer dann unterm Strich. Ich würde wahrscheinlich was Silber, schwarze Felgen, auch gelbe Naht drin, denke ich, würde ganz gut passen. Rote Bremssättel auf jeden Fall. Nein, das auf keinen Fall. Ja, und das war's. Aber jetzt ein ganz Schnellschuss. Mhm. Wenn du PTS dürftest, aber du darfst nicht lange überlegen,
ja,
in welche Richtung würde es gehen?
Sepia-Braun.
Sepia-Braun, geil.
Mhm. Ja. Mhm. Also so einen braunen Ton würde ich nehmen, fände ich cool.
Ja, doch, passt echt richtig gut. Ja, stelle ich mir auch cool vor.
Und du?
Sehr gut, hast bestanden. Ja, langweilig, Oak Green. Würde es wahrscheinlich, ich finde, das passt auch gut zu dem.
Ja, okay. Gut, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie euer Traum-Dakar aussehen würde, könnt ihr es natürlich gerne machen. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S, @gmail.com ist die Adresse. Oder natürlich auch gerne bei Instagram unter Achtung, Fahrspaß, auch da mit Doppel-S. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und falls es eine Konfiguratorfarbe ist, könnt ihr sogar Bilder rüberschicken. Würden wir uns drüber freuen. Und jetzt springen wir in den Innenraum.
Innenraum.
Innenraum des 911 Dakar, das ist vor allen Dingen, ja, erstmal bekannt, grundsätzlich in seiner Grundauslegung. 992 Cockpit. Ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Also ich finde das 992 Cockpit, und da muss man jetzt ja auch wieder unterscheiden, ich finde es ein bisschen zu digital geworden im Vergleich zum 991. Wenn du dir jetzt das 992.2 Cockpit anguckst, würde man sagen, ui, das 992.1 Cockpit gefällt mir aber deutlich besser. Das ist
aber klassisch, was?
Genau, ja. Das haben die aber noch schön mit einem analogen Drehzahlmesser. Man hat wenigstens noch so einen angedeuteten Schlüssel zum Drehen. Mhm. Das haben sie jetzt ja beim Punkt 2 alles ja verändert, also komplett digitales Kombi-Instrument. Startknopf, das finde ich wirklich, also das absoluter Frevel, sorry Porsche, aber ich finde, das geht wirklich gar nicht. Ein Startknopf im 911.
Aber lass uns mal die Stimmung nicht runterziehen. Wir sind ja noch beim Punkt 1.
Von daher, ja, aber ich muss ja so sagen, vor dem Punkt 2 hätte ich gesagt, gefällt mir so, also ja. Ist an gewissen Ecken nicht so cool, weil Punkt, also 901 war halt besser. Jetzt Punkt 2 rausgekommen, da ist der Punkt 1 auf einmal doch in meiner Gunst gestiegen. Ja. Und du sagst, okay, ist doch eine ganze Ecke besser. Von daher, das wollte ich nur kurz einordnen.
Aber es ist schon traurig, dass man das mittlerweile, finde ich, immer öfter hat, oder?
Ja,
dass häufig, man erstmal denkt, so, oh, was ist das denn? Und dann kommt wieder ein neues, denkst du, ah, das war eigentlich doch echt gut.
Naja, ja. Wir neigen ja sowieso dazu, haben wir schon in ein paar Folgen gesagt, dass wir irgendwie so wie die Opas hier wirken, die früher eh alles besser fanden. Aber, naja, gut, komm. Wir konzentrieren uns auf das Cockpit.
Ich würde sagen.
Erstmal das Allerwichtigste für mich und was ich auch am allerbesten finde, die Sitze. Also, wir haben die Vollschalensitze an Bord, also 918-Sitze, sagt man so umgangssprachlich dazu. Also eine Vollschale aus Carbon, die in ja fast allen GT-Modellen erhältlich ist und eben auch im Dakar. Und ich werde nicht müde, das zu erwähnen, das ist für mich der perfekte Sitz. Es gibt wirklich in Großserie keinen anderen Sitz, der da rankommt. Weder an der Optik noch am Sitzkomfort. Also ich bin in diesen Sitzen schon mehrere tausend Kilometer am Stück auch gefahren und ich bin da jedes Mal ausgestiegen und habe gesagt, ich habe nichts, keine Rückenschmerzen, gar nichts. Und sogar meine Frau, die sowas hasst, solche sportlichen Autos, selbst die steigt aus und sagt, passt.
Ja, die Sitze sind einfach eine Macht, da kann man nichts gegen sagen. Da kann ich dir nicht widersprechen. Und unsere Sitze?
Ja, man muss aber noch ganz kurz dazu sagen, die sind Serie, ne?
Ja, ja. Ach so, stimmt, genau. Die sind Serie. Du kannst allerdings auch ohne Aufpreis die Komfortsitze bestellen. Das würdest du wahrscheinlich machen dann,
oder nicht? Ja, die 18 Wege.
Ja, genau.
18 Wege-Sitze, den adaptiven Sportsitz ohne Aufpreis. Ja, also wer das macht, der ist wirklich falsch abgebogen.
Also, der hat die Kontrolle komplett verloren.
Ja, muss ich wirklich sagen. Also, in das Auto, das sieht so komplett nach Rallye aus. Und dann sagst du, ja, ich will schon Rallye fahren, aber lieber auf dem Sofa sitzen dabei.
Schon besser, so, ja. So Seitenhalt braucht niemand.
Genau, das gefällt mir schon besser, wenn ich irgendwie bei den Bodenwellen so richtig ans Dach knall und sonst was.
Gleich völlig übertreiben.
Ja, also, ja. 918 Sitze sind die Macht.
Okay. Darf ich dann jetzt auf die Sitzkissen eingehen? Oder?
Ja, bitte. Ja?
Okay.
Bitte.
Gut. Die Ode an den Sitz ist vorbei, sagst du.
Vorbei.
Ja,
könnte aber nochmal wiederkommen.
Ja, okay. Dann mache ich schnell. ja, unser hatte auf jeden Fall besondere Sitzkissen. Die wurden im Nachhinein geändert. Das ist ja das Coole bei diesen Sitzen. Du kannst ja, für die Leute, die es nicht wissen, du kannst ja die Sitzkissen einfach, die sind so geklettet, kannst einfach rausnehmen und kannst halt personalisierte Sitzkissen reinpacken. Und wenn du den irgendwann verkaufst, kannst du einfach wieder die klassischen reinpacken. Die sind dann im Idealfall sogar unbenutzt, sehen also aus wie neu. Und du hast zwischenzeitlich halt echt komplett besondere Muster da drin. Kannst ja komplett so nach eigenem Gusto machen. Und ja, das hat in dem Fall Benjamin gemacht. Finde ich richtig cool. Und in dem Fall ist es so an das Pascha-Muster angelehnt von damals. Das kam ja aus den 70ern, aus dem 911 Targa SC. Und das soll an eine wehende Zielflagge erinnern.
Mhm.
Sieht man sofort eigentlich, ne?
Ja, deshalb ist es auch ungleichmäßig, dieses
genau.
Muster. Weil im ersten Mal würde man denken, warum kleiner und größere Quadrate da drauf sind, aber oder Rechtecke zumindest. Aber ja, das hat diesen Zielflaggencharakter, die wehend.
Genau.
Ja, aber die war bei uns natürlich nicht weiß-schwarz, sondern
ja, das war so bläulich. Es geht halt stark in die Richtung von den Nähten und von den Gurten. Die sind ja in Shark Blue. Das ist normal bei dem Rallye-Design-Paket. Also das ist im Interieur dann immer mit diesen blauen Nähten. Und ja, die Farbe wurde dann halt in den Sitzkissen aufgenommen. In Kombination mit diesen schwarzen Karos dann in verschiedenen Größen.
Ja, könnt ihr euch auch bei Instagram reinziehen. Ich finde das sowieso sehr cool. Benjamin hat ja auch gesagt, dass halt da wenig Individualisierung möglich war. Das heißt, dadurch hat er es mit diesen Sitzeinlegern geschafft, zumindest so einen eigenen Touch zu geben. Und das ist ja auch wirklich das Coole. Mit einem relativ überschaubaren Aufwand kannst du dem Innenraum wirklich einen komplett anderen Look verpassen. Mhm. Und so viel Werbung muss an dieser Stelle erlaubt sein, wenn er uns das Auto schon zur Verfügung stellt. Diese Sitzkissen hat er selber bei sich im Laden anfertigen lassen. Das heißt, falls ihr einen Porsche fahrt, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr der letzte Schrei, das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen, aber man kann sich diese Sitzkissen eben an verschiedenen Stellen, unter anderem auch bei David Feine Sportscars, zuschneidern oder maßschneidern lassen, je nachdem, worauf man Bock hat. Also, ich find's cool.
Ja, ich find's auch richtig cool.
Abgesehen davon haben wir hinter den Sitzen einen Käfig, also einen Vollkäfig. Der kostet beim Dakar extra. Gibt natürlich auch nochmal diesen Rennlook, kennen wir ja auch von verschiedenen RS-Modellen beispielsweise oder auch vom normalen GT3. Ist immer so ein bisschen die Frage. Dadurch kann man wirklich hinten auf die Rückbank, die beim Dakar nicht vorhanden ist, aber der Platz ist ja trotzdem da, kann natürlich ganz, ganz schwer einladen, wenn man jetzt einen Käfig hat. Sieht cool aus, wenn man jetzt wirklich irgendwie mit dem Gedanken spielt, auch mal irgendwie länger in Urlaub zu fahren, dann ist der Kofferraum, der vorne ist, natürlich, also ist für einen Sportwagen immer noch gut, aber wenn man ein bisschen was zusätzlich einladen will, sollte man überlegen, ob es der Käfig sein muss.
Oder du musst ganz viele Kleinteile mitnehmen. Ja, also oder ganz viele kleine Taschen immer
so. Jeden Schlipper einzeln so genau. Durch den Käfig, schupp.
Ja.
Ja klar, richtig. Das geht natürlich auch.
Und dann so ganz viele kleine Tragetaschen, so 20 Aldi-Tüten, zack, kannst du da durchfeuern. Ja, geht auch.
Geht auch.
Also ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
So sieht's aus.
So.
Richtig. Abgesehen davon, das normale 992-Cockpit ist ja bekannt wahrscheinlich den meisten. Also wir haben ein digitales Display in der Mitte. Wir haben immer noch einen analogen Drehzahlmesser beim Punkt 1. Jetzt ja nicht mehr, wie wir gerade gelernt haben. Links und rechts davon Displays.
Sehe ich da eine kleine Träne?
Ja, allerdings. Mhm. Und du hast auch schon eine kleine Träne gesehen, als sie beim 992 die digitalen Displays eingeführt haben.
Ja. Ja, also, da habe ich ja noch gedacht, Mensch, komm, Hauptsache der Drehzahlmesser bleibt. Ja, haben sie sich jetzt enttäuscht. Hat ein bisschen länger gedauert, jetzt bin ich auch enttäuscht. Super.
Konzentrieren wir uns lieber auf die schönen Sachen. Und die schönen Sachen sind, dass da wirklich ganz, ganz viel, wie Porsche sagt, Racetags im Interieur verbaut ist. Racetags, wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, wollen wir Racetags sagen, wollen wir Alcantara sagen? Wir haben uns darauf geeinigt, wir sagen jetzt einmal Racetags, so heißt es bei Porsche, aber wir sagen Alcantara.
Ja, im Prinzip kann jeder mit dem Begriff Alcantara was anfangen. Racetags ist halt Porsche-spezifisch und jeder Hersteller hat jetzt ja mittlerweile seinen eigenen Namen für den ganzen Krempel, aber an sich ist es ja Alcantara, so wie man es kennt halt.
Nur, dass dieser Markenname jetzt irgendwann ist jemand aufgewacht, hat gesagt, Moment mal, Alcantara, das habe ich doch hier, den Namen habe ich mir doch schützen lassen und jetzt darf es irgendwie keiner mehr verwenden. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. Mhm. Und wir haben Alcantara wirklich zuhauf. Also Alcantara Dachhimmel, in dem Fall sogar besonders, weil der so perforiert ist. Also nicht nur Alcantara. Und auch die A-Säulen sind so perforiert. Und dann, das ist sogar ein Zusatzpaket, wie ich gelernt habe, haben wir noch den Innenspiegel, den Fuß vom Innenspiegel. Der ist auch in Alcantara und das kostet extra. Ne? Also egal, was du bestellst, das noch mal extra. Mhm. Genauso wie Lenksäulenverkleidung, das ist ja so unter Porsche-Fahrern übelster Flex. Ne? Mhm. Also viele sagen immer, ich habe volle Bude und so. Und dann guckst du, und was mit Lenksäule? Hast das du nicht beledert?
Ja.
Ja, siehste. Das ist zwar komplett unnötig, müssen wir ehrlich sein, braucht niemand, aber sieht schon geil aus.
Klar, natürlich, und fühlt sich gut an.
Und du hast da auch wieder dann die Naht, also hattest du ja schon gesagt, Shark Blue-Nähte im kompletten Innenraum halt, Shark Blue. Armaturenbrett ist auch Alcantara, Türtafeln Alcantara.
Ja. Sogar Einstiegsleisten ja sogar. Also nicht Einstiegsleisten, aber da, wo es dann rumgeht zum Teppich über, ist ja auch in Alcantara auch nochmal mit Ziernaht.
Das gehört auch zu diesem Paket, wo dieser Spiegel da mit drin ist.
Habe ich mir gedacht, ja.
Dann Mittelarmlehnen in Alcantara. Mhm. Da haben wir sogar Porsche Exclusive Manufaktur Schriftzug drauf. Mhm. Also, an Alcantara wurde auf jeden Fall nicht gespart. Wo allerdings kein Alcantara ist, und das hat mich tatsächlich überrascht, da habe ich erstmal nochmal nachgeguckt, ist am Lenkrad.
Mhm.
So wie ich das sehe, hatte der Dakar serienmäßig ein Alcantara-Lenkrad mit 12-Uhr-Markierung in Shark Blue. Unser Exemplar hatte aber ein Lederlenkrad, auch mit Mittelstandsmarkierung, allerdings nicht farblich abgesetzt, sondern nur mit Naht abgesetzt. Ja, und das ist eben aus Leder.
Verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Es sieht ja nicht schlecht aus, aber ich finde halt ein Alcantara-Lenkrad liegt halt mega gut in der Hand, ist immer eine feine Sache. Und es würde ja zu dem Interieur extrem gut passen. Also der hat ja so diesen Racing-Charakter, sag ich mal, der Wagen. Dazu ein Alcantara-Lenkrad passt ja wie die Faust aufs Auge. Verstehe ich nicht genau, warum der jetzt dann Lederlenkrad hat.
Ja, einige argumentieren ja immer, dass beim Alcantara halt man so schnell irgendwie Flecken sieht oder dass das speckig wird. Ja, stimmt natürlich auch. Es bedarf halt einer gewissen Pflege, aber das ist ja nun nichts, wo man sagt, das ist nicht möglich. Und es gibt auch Autos, die haben 100.000 Kilometer mit einem Alcantara-Lenkrad. Die sehen noch gut aus.
Ja, man muss es halt vernünftig pflegen. Und dazu kommt ja noch, wie wir ja schon gesagt haben, dadurch, dass es ein limitiertes Sondermodell ist, kann man davon ausgehen, dass sowieso nicht so extrem viel bewegt wird, dass jetzt das Lenkrad schnell gammelig aussieht irgendwie. Gerade bei so wenigen Kilometern ist es dann ja fast egal, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Es ist ja das normale Porsche GT-Lenkrad. Also wir haben Knöpfe am Lenkrad. Finde ich nicht so gut, wisst ihr ja. Aber ist okay. Und wir haben unten rechts den Fahrmodi-Regler. Also das ist so ein Drehschalter. Da kann man die Fahrmodi dann auswählen. Und ansonsten ist es ein klassisches Porsche-Lenkrad. Ist von der Dicke, finde ich, sehr schön. Liegt gut in der Hand. Mhm. Wäre jetzt einfach nur die letzte Nuance. Wäre halt schön, wenn es eine Alcantara gewesen wäre.
Ja. Genau, auch als Lederlenkrad ist ja super, fetzt sich gut an und sieht auch sehr, sehr schön aus. Sieht halt ein bisschen edler aus als Alcantara immer. Aber wie gesagt, zu dem Auto hätte halt Alcantara sehr gut gepasst, finde ich.
Ja.
Naja, Geschmackssache.
Absolut. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz, dann ist das auch abgerundet, können wir aufnehmen, was jetzt also im Innenraum noch zu diesem Rallye-Design-Paket für 26.000 Euro zählt. Und das ist einmal das Paket mit erweiterten Lederumfängen und Kontrastrad in Shark Blue, haben wir schon gesagt. Wir haben erweiterte Racetex-Umfänge, haben wir auch gesagt. Blaue Sicherheitsgurte, also Shark Blue. Mhm. Und, das haben wir noch nicht erwähnt, das Interieurpaket in Keramika.
Das sind einmal dann die ganzen Zierleisten, die sind dann halt in weiß lackiert. Gibt es so gar nicht für die normalen zu bestellen, für normale 911er. Ist jetzt, oder für ein Dakar gibt es ohne das Paket das auch nicht zu bestellen. So, die sind nur in diesem Paket mit drin. Und ja, gibt nochmal so einen kleinen Touch, weil es halt quasi die Außenfarbe ist, die dann nochmal ins Interieur übernommen wurde.
Genau. Vor dem Beifahrer haben wir die angesprochene Plakette. Da steht eben 911 Dakar und darunter ganz klein. Also da muss man schon wirklich genau hingucken. Da steht dann die Nummer. Ich finde es schön, dass die Autos durchnummeriert sind. Wir haben gerade gesagt, Nummer 59 von 2500. Das ist das Auto, was wir gefahren sind. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein kleines, aber feines Detail. Und das passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt in unserer Theorie wieder aussteigen. Die Einstiegsleisten. Denn die sind in diesem Fall personalisiert. Also man hat Einstiegsleisten bei Porsche in der Regel mit dem Modellnamen drauf. Man kann dann oft noch wählen, ob man die halt in Carbon haben möchte, beleuchtet oder nicht. Das geht auch beim Dakar, aber man kann sie eben auch personalisieren. Benjamin hat die personalisierten Einstiegsleisten gewählt. Da steht drauf, Racing is Life. Das sind Carbon-Einstiegsleisten, die beleuchtet sind. Ich habe mal im Konfigurator geguckt und das wusste ich tatsächlich auch nicht. Man kann auch unterschiedliche Schriftarten auswählen. Drei Stück und 5 Beleuchtungsfarben. Und falls ihr euch jetzt fragt, Racing is Life, was das soll, also ich habe mit Benjamin darüber gesprochen, er hat auch gesagt, eigentlich wollte er was anderes da drauf schreiben, aber man ist da auch vom Platz her beschränkt. Deshalb hat er sich also für Racing is Life entschieden und in erster Linie wollte er sein Auto halt ein bisschen individueller gestalten.
Mhm. Im Prinzip hat er halt alles gewählt, was man irgendwie personalisieren kann und da versucht sich halt so ein bisschen so ein kleines Einzelstück da zurechtzumachen und das war ja in dem Rahmen des Möglichen, hat er es ja schon ganz gut gemacht.
Absolut. So, und jetzt haben wir uns das Auto von außen angeschaut, wir haben uns das Auto von innen angeschaut. Jetzt sprechen wir über die technischen Daten und dann fahren wir los.
Technische Daten.
Der 911 Dakar, der basiert weitestgehend eigentlich auf dem Carrera 4, hat allerdings den Motor aus dem GTS. Das ist der Motor mit dem Motorcode EA9A2. Das ist ein 6-Zylinder-Boxermotor natürlich mit 3 Liter Hubraum. In dem Fall halt mit den 480 PS, wie aus dem GTS bekannt. Also der ist wirklich komplett baugleich. Da wurde nicht nochmal irgendwas angepasst oder ähnliches. Der hat 570 Newtonmeter. Die liegen an zwischen 2300 und 5000 Umdrehungen. Den gibt es immer nur mit Allrad, den Dakar logischerweise. Habe ich auch schon gesagt, der basiert ja auf dem Carrera 4. Und der hat immer die 8-Gang-Doppelkupplung, also das PDK.
Genau. Und man muss jetzt natürlich noch sagen, auch das mit der Einführung des 992.2, dass dieser Antrieb natürlich der vom 992.1 GTS ist, also der 3 Liter 6-Zylinder Turbo. Denn im Punkt 2 hat Porsche ja erst kürzlich den neuen Motor vorgestellt, ein 3,6 Liter Turbo mit E-Turbo. Und der hat jetzt mittlerweile ja 541 PS. Also ist nochmal ein ganz schöner Sprung nach oben, auch nochmal 40 Newtonmeter mehr. In unserem Fall also jetzt quasi noch das Vor-Facelift-Aggregat. Und wir haben auch ein paar Fahrwerte für euch. 0 auf 100, 3,4 Sekunden. Da muss ich sagen, das finde ich schon sehr schnell.
Gerade wenn man sich die Reifen anguckt.
Ja, also das ist, finde ich, beachtlich. Es ist genauso schnell wie ein normaler Carrera 4 GTS 92.1. Also da muss man sagen, Chapeau mit den Reifen und diesem ganzen Setup, dass das Ding in 3,4 Sekunden auf 100 geht. Ich habe da immer noch, auch das habe ich schon mal gesagt, für mich ist so 3,9, ist so eine Benchmark, Ferrari F50 damals aus meinem Quartett. Das alles, was da drunter ist, wo ich immer denke, das ist krass schnell. So. 0 auf 200 ist oftmals ja der aussagekräftigere Wert. Da braucht der Dakar 12 Sekunden. Und Top Speed, ja, da würde man jetzt im Quartett eher verlieren. 240 km/h. Begrenzt. Und da muss man jetzt auch nochmal, wenn wir jetzt schon immer die Vergleichswerte zum Carrera 4 GTS ziehen, der läuft 311.
War schon ein kleiner Unterschied.
Minimal schneller.
Ja.
Aber ich meine, ihr könnt euch sicherlich denken, woran das liegt. An den Reifen, an dem hohen Fahrwerk. Übrigens, wenn man in diesem hochgepumpten Modus fährt, also nochmal 30 Millimeter mehr hat, das fährt automatisch bei 170 wieder runter. Also dann ist man wieder auf dem normalen Zustand. Ja, deshalb, das Auto ist einfach nicht.
Den Dachgepäckträger dürfen wir nicht vergessen, ne? Oder
genau. Dachkorb. Wobei es das Auto ja auch ohne den gibt. Ja. Und es fährt ja dann nicht schneller.
Ja, okay.
Also das ist klar, kommt noch oben drauf, aber das Auto ist halt einfach nicht zum schnell geradeausfahren gemacht. Schnell beschleunigen, ja. Und ich meine, 240 ist auch nicht langsam, aber für eine 911 ist das halt, ja, überschaubar. Interessanter Punkt ist noch das Gewicht. 1605 Kilo. Das ist erstmal nicht so viel. Und du hast noch rausgefunden, dass das auch kaum mehr ist als ein normaler Carrera 4 GTS.
Das sind gerade mal 10 Kilo mehr als der normale Carrera 4 GTS mit vergleichbarer Ausstattung, muss man dazu sagen. Das haben die geschafft durch eine Leichtbauverglasung, die es so im Carrera oder im normalen Carrera nicht gibt. Eine Leichtbaubatterie. Und dazu kommt noch, die Rückbank ist natürlich entfallen. Ne? Das ist beim normalen Carrera ist ja immer eine Rückbank vorhanden. Und den Dakar gibt es nicht mit Rückbank.
Ja. Also die Leichtbauverglasung und die Batterie, das sind Teile aus dem GT3. Und übrigens, jetzt wird es richtig nerdig, aber das wollen wir natürlich hier auch noch erwähnen. Die Motorlager, die sollen auch aus dem GT3 sein. Und die sollen eben verhindern oder helfen zu verhindern, dass der Motor eben im heftigen Gelände noch so nachschwenkt. Das sind besonders starre Motorlager. Ja, und dann hätten wir noch im Angebot Hinterachslenkung und Wankstabilisierung, boah, sind echt schwierige Begriffe, ne? Wankstabilisierung, die sind beide Serie. Ja, ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Sachen. Bis auf den Preis, 222.020 Euro war der ehemalige Neupreis. Ich habe unser Auto mal so grob nachkonfiguriert, also dann deutlich über 260.000 Euro lag der Neupreis. Und natürlich wollen wir euch auch an dieser Stelle nicht vorenthalten, wie die aktuell so gehandelt werden, haben wir mal nachgeschaut. Wer jetzt denkt,
der könnte einen Schnapper machen, sieht schlecht aus.
Schwierig. Das Angebot ist relativ groß, finde ich, für so ein limitiertes Auto. Also 2500 weltweit, muss man ja auch sagen. Aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind 40 Stück in Deutschland inseriert. Der günstigste, 315.000 Euro. Der günstigste mit Rallye-Design-Paket, 339.000 Euro. Das ist unser Auto gewesen. Und es gibt auch welche für über 400.000. Und der teuerste, der angeboten wird, das ist die 992 von 2500. Ein PTS-Auto in Lindgrün mit ganz, ganz viel Individualisierung. Ja, der soll nur 488.000 kosten.
Steht aber auch schon ein bisschen länger zum Verkauf. Ich glaube, der findet nicht so schnell einen Abnehmer zu dem Kurs. Also man kennt es ja bei Mobile, es gibt immer den einen, der übertreiben muss, eigentlich bei jedem Auto. Ja. Also man kann es ja mal probieren, aber irgendwo wird es dann halt auch ein bisschen absurd, ne?
Ja gut, also wahrscheinlich wird er auch noch in ein, zwei Jahren 50 Kilometer auf dem Tacho haben.
Ja, da gehe ich auch stark von aus, ja.
Okay, so viel zu den technischen Daten. Ich würde sagen, jetzt wird gefahren.
Fahren.
Man muss einmal ganz kurz das vorher einordnen, weil du hattest das so schön in der Einleitung gesagt. Eigentlich gibt es ja nur ein vergleichbares Auto, was ein ähnliches Konzept hat, ne?
Genau, richtig. Und das ist der Lamborghini Huracan Sterrato. Korrekt. Ansonsten gibt es ja keinen Sportwagen, der wirklich auf Offroad ausgelegt ist.
Genau. Und du bist den Huracan Cerato noch nicht gefahren?
Leider nicht, nein.
Deshalb ein kleines Vorwort von mir. Ich hatte das Glück, das Auto dieses Jahr fahren zu können. Ist noch gar nicht so lange her. Und ich muss wirklich sagen, also nur so viel zum Cerato. Das Auto hat mich komplett abgeholt. Hätte ich nicht gedacht. Ich war so ein bisschen skeptisch, habe auch da gedacht, ja gut, dann haben sie halt da ein paar Offroad-Reifen dran geschnallt und so. Wird wahrscheinlich jetzt einfach nicht so viel anders fahren als ein normaler Huracan. Ja, und da muss ich sagen, also der Cerato, da werde ich sicherlich in diesem Kapitel auch noch den ein oder anderen Vergleich ziehen, der hat mich komplett überrascht. Aber jetzt widmen wir uns dem Dakar. Und wir machen es einfach, finde ich, so, wie wir es hin und wieder machen, wenn wir jetzt quasi in der Zeit zurückgehen. Wir haben das Auto jetzt gerade von Benjamin übergeben bekommen, sind in Hamburg am Friedrich-Ebert-Damm und fahren jetzt los mit diesem Auto. Mhm. Du lässt das Auto an, Sound haben wir gerade schon gehört, ist relativ unspektakulär, vor allen Dingen gemessen an der Optik.
Ich würde gerne mal ganz ein kleines Stück nochmal nach vorne springen. Ich fand es schon mal witzig, dieser Moment, wenn man einsteigt. Man kennt es ja eigentlich, wenn du in diese Sitze einsteigst, dass du erstmal sehr weit unten landest. Mhm. Und es war schon mal direkt irgendwie ungewohnt, dass du doch relativ komfortabel eigentlich, also dass du halt nicht so weit nach unten musstest.
Ja, das stimmt. Ich vor allen Dingen nicht, ne? Weil mein Sitz war komplett an dem Dach.
Ja, stimmt.
War noch komplett, ich habe erstmal irgendwie gefühlt 3 Sekunden da, 10 Sekunden da drauf gedrückt, bis ich unten war.
Ja, gut, klar, das kam noch dazu. Nee, aber auch so, wie du die Füße hochkommst. Irgendwie war es direkt, dass man gedacht hat, irgendwas ist anders. So, also es ist einem direkt aufgefallen, es ist irgendwie lustig, dass man höher einsteigt.
Ja, das stimmt.
Das war mein erster Gedanke.
Ja. Und wenn man dann also das Auto angelassen hat, wie gesagt, der Sound relativ human für so ein spektakuläres Auto. Man fährt los, man legt also den ersten Gang ein, also PDK, Automatik, ganz normal. Und dann ist es wirklich so, dass ich im ersten Moment dachte, ja, komplett normal.
Mhm.
So, also nicht im Sinne, also nicht falsch verstehen, nicht normal im Sinne von wie jedes Auto, sondern wie jeder 911. Fühlt sich da drin halt und denkst erstmal, ja, hast halt dieses geile Cockpit mit dem ganzen Alcantara, den geilen Sitzen. Mhm. Ich finde auch, wenn man drin sitzt, klar, beim Einsteigen schon, aber wenn man erstmal drin sitzt, ja, du merkst, dass es ein bisschen höher ist als ein normaler 911, aber du sitzt ja nicht hoch.
Nee, also ist jetzt nicht komplett anders. Und deswegen, ich meinte eigentlich nur den Einstieg. Wenn du erstmal drin sitzt, dann gewöhnst du dich relativ schnell dran und dir fällt es auch gar nicht mehr so richtig auf. Ja. Und ich fand dann auch lustig, du bist ja dann ein paar Meter losgefahren. Da dachte ich, ja, ist mal gut, da merkst du jetzt halt noch nichts. Bis die erste Kurve kam, weil wir mussten dann so um das Gebäude rumfahren. Und das war halt dadurch eine engere Kurve, irgendwie mit 10, 15, 20 km/h. Und da hast du direkt die Reifen gehört. Das klingt total lustig. Also übelstes Quietschen irgendwie so. Und da hast du gesagt, okay, irgendwas ist hier doch auf jeden Fall anders.
Ja, das stimmt. Also die Reifen hat man immer mal wieder auf jeden Fall gehört. Aber abgesehen davon ist es echt normal gewesen. Also du fährst den Wagen in normal, wie ein ganz normalen 911. Es gibt 5 Fahrmodi, haben wir ja gerade schon gesagt. Die kann man am Lenkrad durchdrehen. Man hat Wet, Normal, Sport. Die kennt man. Aber speziell für den Dakar eben entwickelt Rallye und Offroad. Wir sind in Normal losgefahren. Wet brauchten wir an dem Tag nicht. Und die ersten paar Kilometer sind wir wirklich so durch den Hamburger Stadtverkehr gefahren. Und da muss man sagen, das ist halt, da merkst du dann einfach, es ist ein Porsche. Alles funktioniert perfekt. Das PDK schaltet ultra früh hoch. Also es ist wirklich, ja, wirklich fest los. Immer höchstmöglichen Gang. Ganz entspannt. Es ist relativ komfortabel. Ich fand sogar im Stadtverkehr, auch für diese grobstolligen Reifen, hat man jetzt gar nicht so laut das Abrollgeräusch gehört. Klar, wenn man die Fenster offen hatte, dann schon mehr und gerade auch beim Lenken. Aber so mit geschlossenen Fenstern im normalen Verkehr echt easy so.
Mhm, komplett. Allerdings muss ich sagen, was mir direkt auf den ersten Metern aufgefallen ist, dass der Motor relativ präsent ist im Innenraum. Ich vermute, das liegt daran, dass er halt einfach keine Rückbank hat. Weil an sich ist der ja jetzt nicht extrem laut oder so. Ist ja jetzt kein Auto, was irgendwie übelst brüllt, habt ihr ja gerade am Anfang gehört. Aber er war irgendwie deutlich mehr wahrnehmbar, als das im normalen 911er der Fall ist.
Ja, es liegt sicherlich an mangelnder Dämmung,
hätte
ich jetzt mal vermutet so. Aber das ist zum Beispiel, finde ich, jetzt eigentlich kein positiver Punkt, weil es kein cooler Sound ist. So, ne? Das ist ja nicht so emotional, das ist einfach so ein Turbo-Sound halt. Ja, holt mich jetzt nicht so ab.
Nö, also ich meine auch nicht, dass das ein positiver Punkt ist. Ich finde, es passt nur ein bisschen zu dem Charakter von dem Auto, dass der halt so ein klein bisschen grober ist. Mhm. Da fand ich ganz cool, dass der ein Ticken präsenter ist. Aber, wie du schon gesagt hast, der Klang ist halt leider einfach nicht schön. Also sowohl beim Langsamfahren als auch beim Schnellfahren. Das klingt halt nicht gut.
Ja.
So, schade.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen traurig, weil das Auto halt sonst so spektakulär aussieht. Und wir kommen da auch gleich zu, wie es dann schnell fährt. Aber bevor wir das machen, erstmal nochmal, wie gesagt, in dieser Innenstadtsituation bleiben. Ich finde es mega cool, dass man in so einem Auto sitzt und man sich relativ wenig Gedanken über irgendwas machen muss. Also zum Beispiel muss man sich keine Gedanken machen, irgendwo aufzusetzen. Ja, also wenn man GT3 fährt beispielsweise, bei jedem Parkplatz denkst du, ah, mache ich lieber Lift an, wenn ich keinen Lift habe. Schlecht, dann fährst du schon irgendwie extra schräg an, weißt immer nicht, ob das passt. Brauchst dir beim Dakar gar keine Gedanken machen, kannst überall drüber fahren. Genau das gleiche, Bordsteine. Wenn du jetzt einparkst, bist ja immer automatisch drauf gepolt, bloß vorsichtig mit den Felgen und so, nicht zu nah ran. Haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, aber könnte man sorglos mit dem auch einfach vorwärts über den Bordstein einparken, easy.
Ja.
So. Und das, finde ich, ist für mich gerade bei so einem Auto irgendwie ein geiler Punkt, weil man sich halt so ein bisschen, man hat ein ultra besonderes Auto und hat trotzdem nicht diese negativen Punkte, dass man sich permanent Gedanken machen muss, komme ich da hin, wie komme ich da hin, muss ich aufpassen. Man hat halt Sorglosigkeit, kauft man sich ein Stück weit mit.
Das klingt bescheuert, aber der ist echt gut für die Stadt.
Ja.
Also das ist eigentlich, wo man vorher nicht dran gedacht hätte, aber es ist halt echt praktisch, wie du schon sagst, irgendwelche Unebenheiten, irgendwelche Baustellen, wo du reinfährst, wo dann mal so ein Versatz ist, wo du mit einem normalen Sportwagen dann schon Schweißperlen auf der Stirn hast, es ist da halt einfach, ja, scheißegal, fährst einfach ganz normal weiter und fährst so ein bisschen sorglos.
Das Krasse ist wirklich, das Auto, so komisch das klingt, das ist zu 100% alltagstauglich, ne?
Ja.
Kannst damit, du hast einen relativ großen Kofferraum vorne halt, Standard 911 Kofferraum, kannst damit alles machen, kannst einkaufen fahren, kannst überall hinfahren und musst dir halt, wie gesagt, auch noch gar keine Gedanken machen.
Und das ist ja das, was eigentlich 911 sowieso ausmacht. Ja. Normal 911 kannst du ja schon gut nutzen und bei dem halt nochmal 20% mehr.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal überraschend für mich, dass das nochmal so einen oben drauf setzt. Aber dann sind wir natürlich auch ein bisschen schneller gefahren, in dem Moment, wo wir endlich dann Hamburg verlassen hatten. Das dauert ja mal ein bisschen, bis man dann wirklich mal rausgefahren ist. Und wenn man dann am Drehrad dreht auf Sport, dann merkst du plötzlich, okay, der Motor wird natürlich direkt ein bisschen präsenter. Die Klappen gehen auf, wenn du es halt noch nicht aufgemacht hast, händisch per Knopf beispielsweise. Und PDK ist auch sofort ein bisschen aktiver, so wacher. Du merkst dann direkt, okay, das ist wie so, ja, als wäre das Auto jetzt wach.
Mhm. Als wenn er richtig Bock bekommt, aber ohne dieses Aufdringliche, dass er so ultra lang einfach unnötig die Gänge hochhält. Sondern würde ich das einfach nur sagen, so, ja, ich bin da, also wenn du willst, ich wäre soweit.
Das macht er allerdings dann, wenn du noch einen weitergehst,
ja,
in Rallye, ne? Das haben wir ja auch schon mal, während der Fahrt haben wir natürlich auch schon mal so ein bisschen durchgeswitcht. Und bei Rallye merkst du sofort, also das Erste, was du eigentlich wirklich merkst, ist, dass er die Gänge ultra lang hält.
Mhm. Aber musst du ja im Prinzip auch. Du musst ja die ganze Zeit am Gas bleiben beim Rallye fahren. Also da ist es ja auch okay. Ich finde es halt nervig, wenn das schon im Sportmodus ist.
Ja.
Also ein Sportmodus ist ja eigentlich schon normal nutzbar. Also den nutzt du ja schon mal auf der Landstraße oder wo auch immer. Und da ist es dann einfach unnötig, wenn es so krampfhaft lang immer ist.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Wollen wir als Erstes über den Motor reden?
Ja.
Ja, was sagst du?
Bärenstark. Nee, ist wirklich, also der hat wirklich so viel Bums, der Motor, der geht richtig vorwärts, ist ein absolutes Kraftpaket. Wie gesagt, wenn man halt durchbeschleunigt, klingt er leider nicht besonders gut, aber der hat wirklich Dampf in allen Lebenslagen.
Ja, also ich muss auch sagen, also der fühlt sich so nominell echt nach mehr als 480 PS an und auch noch mehr als 570 Newtonmetern. Der so gerade, wenn du so aus dem Gang raus beschleunigst, ne, also nicht irgendwie auf Drehzahl, sondern so aus dem Gang raus, schiebt das Ding brutal an.
Aber wie es ja so oft bei Porsche ist, man würde schon mal in Frage stellen, ob er wirklich nur 480 PS hat.
Ja, ja, also das ist wirklich, also da muss man echt sagen, das Ding marschiert richtig und dann natürlich in Kombination mit diesem PDK, auch wenn wir, glaube ich, beide uns einig sind, grundsätzlich sind wir echt große Freunde der Handschaltung, aber wenn es eine Doppelkupplung sein muss, dann schon die von Porsche, ne?
Ja, weil die funktioniert einfach, perfekt, ne? Ja, funktioniert extrem gut. Klar, eine Handschaltung ist einfach spaßiger vielleicht, aber wirklich, wenn es um Funktionsweise geht, ist also geht kaum besser.
Ja, die ist wirklich perfekt.
Ja.
Das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, also für einen Turbomotor dreht der Motor ja ziemlich hoch, 7,5. Und ich finde, vom Gefühl her ist das so ein Motor, den brauchst du gar nicht ausdrehen. So, weil gerade so die letzten paar hundert Umdrehungen kommt ja auch nichts mehr.
Mhm.
So, und ich finde, da sind wir wieder beim Sound, klingt der auch tatsächlich ein bisschen gequält.
Ja, ja. Aber es ist halt ja eigentlich so ein klassischer Turbomotor. Den bewegst du ja eher in diesem Rahmen. Das war jetzt ja bis 5000 Umdrehungen, wo die vollen Newtonmeter da sind. Und da macht auch irgendwie am meisten Spaß und am meisten Sinn. Und obenrum ist ja nicht wie beim Sauger, wo du sagst, jetzt kommt hier so das Orchester nochmal und dann noch mehr Druck, sondern dass du einfach sagst, ja, muss nicht sein. Kannst eigentlich schon früher hochschalten.
Ja, klar. Wobei auch da, finde ich, gibt es halt solche und solche Turbomotoren. Es gibt auch Turbomotoren, die kannst du ganz schön halt das gesamte Drehzahlband nutzen. Zumal ja hier die 480 PS ja auch erst bei 6,5 anliegen. Ja, ne? Also klar. Das Drehmoment vorher, aber die PS ja dann erst bei 6,5.
Aber ich sag mal, es sind eher die Ausnahmen. Ich sage ja, ein klassischer Turbomotor. Klar, es gibt welche, aber es die wenigsten. Die meisten sind ja eher in diesem Fenster untenrum, dass sie dann irgendwann, wenn eine Turbo reinkickt, dann sagst du, wow, hier passiert was. Und dann, wenn du den richtig ausdrehst oben, dass du sagst, wird schon ein bisschen dünner.
Ah, denk zum Beispiel mal zurück an den F8. Das war ja kein Motor, wo du dachtest, den schalte ich
mal. Ja, aber das Ding hat auch 720 PS, der geht einfach überall immer.
Ja, ja, aber der ging ja so schnell auch hoch an Begrenzer.
Da konntest du gar nicht schnell hochschalten, das ging ja gar nicht. So schnell kannst du gar nicht reagieren.
Das heißt, das war ja schon eher so ein Turbomotor, der so explosionsartig hochgedreht hat.
Und aber auch da wollte ich jetzt an so ein Ferrari F8, das ist jetzt nicht so ein klassischer Turbomotor, das ist schon ein sehr besonderer Turbomotor. Ich rede eher von normaleren Autos, ne? Ich rede jetzt nicht von den Supersportlern.
Okay, ich vergleiche halt immer mit sowas.
Ja, ja, ich merke das schon.
Ja, also auf jeden Fall ist das ein Auto, wo ich finde, da kann man ruhig auch schon mal ein bisschen früher hochschalten, weil gerade eben dieses Drehmoment, das hat so viel, das gibt so viel Kraft ab, dass du halt wirklich in jeder Lage echt sehr, sehr schnell unterwegs sein kannst, wenn du möchtest.
Und er bringt es auch extrem auf die Straße. Du kannst ja auch aus dem Stand raus übelst beschleunigen und der wedelt nicht oder sonst irgendwas, ESP muss nicht oder beziehungsweise Traktionskontrolle muss nicht eingreifen, nix. Du marschierst so los.
Ja. Gut, das ist ja auch so ein typisches Porsche-Ding halt. Wenn du einen Porsche mit Allrad hast, so, dann ist das immer perfekt.
Ja, aber bei den Reifen rechnest du halt einfach nicht mit. Also ich finde halt, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Diese Reifen haben mich einfach fertig gemacht. Das kann doch gar nicht sein. Also du denkst halt, wenn du die so siehst, würdest jetzt denken, die sind einfach geisteskrank unkomfortabel, übelst laut und bringen halt nichts. Aber es war halt einfach nicht so. Du bist halt gefahren, hast komplett vergessen, dass diese Reifen da überhaupt drauf sind.
Ja.
Das fand ich einfach so krank.
Also es gab eine Situation, wo ich finde schon, dass man das merkt, dass das halt Offroad-Reifen sind, aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, die Reifen.
Auf der Bremse.
Genau.
Ja.
Wenn du anbremst in eine Kurve rein, dann merkst du schon so ein bisschen, also es ist nicht negativ, im Gegenteil, eigentlich ist es sogar eher unterhaltsam, dass das Auto halt so ein bisschen schwimmt. So, du merkst richtig, dass die Reifen halt so, das ganze Auto ist so in sich in Bewegung. Das, du merkst halt auch beim Anbremsen, das wird halt vorne, geht es ein bisschen in die Dämpfer rein und so. Also das Auto fährt sich halt anders, da dann doch anders als ein normaler 911.
Ja, aber das ist das, was es so ein bisschen tricky macht. Da muss man echt aufpassen, weil man zwischendurch dazu neigt, es wirklich zu vergessen, dass du diese Reifen drauf hast. Weil in den Kurven, ich habe da nicht mitgerechnet, dass der so agil in die Kurven geht. Also kein Aufschwimmen, nichts. Du hast richtig hohe Kurvengeschwindigkeiten gehabt, ohne das Gefühl zu haben, dass es irgendwie unsicher wird oder irgendwas oder dass der schon an der Haftungsgrenze ist, dass er gleich mal irgendwie aufschwimmt oder ins Rutschen kommt oder wie auch immer. Nix. Nur halt wirklich, wie du schon gesagt hast, auf der Bremse. Wenn du halt ein bisschen stärker reingegangen bist, dann hast du gemerkt, okay, jetzt versetzt es sich einmal so ein bisschen. Aber das war's.
Ja, er fühlt sich halt trotzdem aber sehr lebendig an. Ja. Das macht echt Spaß. Und wenn man jetzt diese aktive Wankstabilisierung, die Porsche Dynamic Chassis Control, auf Sport stellt, dann merkt man auch noch mal direkt, dass halt noch ein bisschen weniger Bewegung im Auto ist. Also die ist deutlich spürbar, wenn man sie eben einschaltet. Und trotzdem hat man aber die ganze Zeit eben auch ziemlich viel Restkomfort. Also ist jetzt auch nicht hart oder so.
Nee, überhaupt nicht. Und da kommt jetzt wieder das zu, was wir eben schon in der Stadt hatten. Das fand ich auch geil, wenn du halt über Landstraßen fährst. Wir kennen es ja, in Deutschland sind die Landstraßen ja nicht immer so in perfekten Zuständen. Du hast ja auch ab und an mal, dass so der Belag gerne so rechts so ein bisschen wegknickt. Mhm. Und das hatten wir auch auf manchen. Das juckt dich halt einfach nicht. Mhm. Wenn du mit einem normalen Sportwagen da langfahren würdest, würdest du immer denken, boah, scheiße, hier nochmal ausweichen, da nochmal ausweichen. Mit dem kannst du einfach rüberbraten und du kriegst es im Innenraum 0,0 mit. Es wird nicht übertragen und trotzdem hast du nicht das Gefühl, als wenn du so einen wabbeligen Wagen hast irgendwie. Also es ist perfekt austariert einfach.
Ja, und das Gleiche gilt ja auch für Schlaglöcher beispielsweise. Ja. Oder auch, wenn du so eine schnelle Kurve fährst. Du musst nicht jetzt irgendwie mega auf die Bankung achten, so also die Seite vom Randstreifen so. Jetzt auch so ein bisschen drüber, so anschneiden und so. Das ist halt alles, das macht halt richtig Spaß.
Ja, eben. Das ist halt das, wo du sonst im Sportwagen eingeschränkt bist, hast du da, das ist nochmal für mehr Spaß quasi sorgt.
Ja.
Richtig geil.
Und das Einlenkverhalten, also Porsche ist ja nun für seine sehr direkten Lenkungen bekannt. Wobei auch da mache ich ja mittlerweile schon Unterschiede. Ich finde, habe ich schon mehrfach gesagt, so eine 992 GT3 Lenkung, die ist schon, also klar ist die gut, aber schon teilweise finde ich fast zu direkt für die Straße. So, und das ist halt beim Dakar nochmal ein bisschen anders, dadurch, dass man eben auch diese Reifen wieder hat. Das lenkt alles ultra direkt ein, aber natürlich nicht mit dieser letzten Finesse von einem GT3, was es dann wieder so spaßig macht. So, ja. Ne? Das macht es halt nicht ganz so ernst. So ein GT3 ist halt wie so ein Skalpell. Und mit dem Dakar kannst du auch so links und rechts so ein bisschen so, ja, auch mal ein bisschen an das Limit ranfahren oder so.
Genau, richtig. Und das ist das, was es irgendwie so unterhaltsam macht, weil klar, GT3 fährt dir um die Ohren, vollkommen logisch. Aber du fährst ja nicht die ganze Zeit auf topfebenen Straßen, sondern du hast halt nun mal leider gerade in Deutschland halt wirklich, oder auch in anderen Ländern ja auch, aber oftmals auf Landstraßen, du sagst, der Belag ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Und du hast trotzdem nicht weniger Fahrspaß, vielleicht sogar noch mehr, würde ich sagen.
Ja.
Und kannst halt echt Attacke machen. Und es macht einfach übelst viel Laune.
Ja, auf jeden Fall. Was sicherlich auch mega Laune gemacht hätte, wäre, wenn man das Auto mal wirklich so auf Schotterpisten oder so bewegt. Also ich rede jetzt gar nicht mal so von richtigem Gelände, dafür ist das Auto ja auch nicht gebaut, aber es ist halt so, ja, ich stelle mir das so vor, so Waldwege oder halt so eine kleine Rallye-Stage oder einfach nur so Schotter, einfach um mal zu sehen. Ich glaube nämlich schon, dass wenn man dann Traktionskontrolle und ESP ausmacht und das halt ein loserer Untergrund ist, dass man schon auch trotz des Allradantriebs halt ziemlich viel Spaß damit haben kann. Weil im Rallye-Modus beispielsweise ist der Allradantrieb auch bewusst hecklastig ausgelegt. Ich glaube, da kann man schon unter einfachen Bedingungen relativ viel Spaß und auch Offroad mit haben.
Das glaube ich. Das hat man ja auch tatsächlich in zwei, drei Kurven bei uns mal gemerkt, wo wir gefahren sind, dass wenn er will, also wenn du es drauf anlegst, dann kannst du, glaube ich, den mit dem Heck ganz gut einlenken lassen. Ich glaube, das macht schon Spaß.
Ja. Ja, haben wir aus offensichtlichen Gründen jetzt nicht gemacht. Also, wenn es unser Auto gewesen wäre, vielleicht. Aber so aus Respekt vor dem Besitztum jemand anderes haben wir das natürlich nicht gemacht. Falls ihr in Dakar fahrt und das regelmäßig macht, schreibt uns gerne mal, wie das so ist. Würde uns wirklich interessieren. Schickt uns gerne auch Videos. Sieht bestimmt mega aus. Also, wie gesagt, beim Dakar Owners Club habe ich so ein bisschen bei Insta gelunzt und das sah schon nach richtig viel Spaß aus.
Kann man sich 100% vorstellen, dass das richtig Bock macht.
Dafür haben wir das Auto wenigstens noch auf der Autobahn getestet.
Und auch da muss ich sagen, fand ich ihn auch überraschend gut. Also auch da wieder, wenn man die Reifen vor Augen hat, denkt man ja, man fährt jetzt auf der Autobahn und man hat übelste Abrollgeräusche. Und dann hat man ja noch diese Dachbox drauf da und man denkt, okay, das wird wahrscheinlich auch nicht gerade gut sein. Aber ich finde, das hielt sich wirklich in Grenzen. Klar, es ist nicht so komfortabel wie im normalen 911er. Das ist vollkommen logisch. Das muss einem aber ja auch bewusst sein. Aber es war total okay. Und selbst über 200, total in Ordnung. Also es war jetzt nicht übertrieben unangenehm laut. Also ich bin der Meinung, man kann damit ganz entspannt auch in Urlaub fahren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich hätte vor allen Dingen halt deutlich lautere Windgeräusche von diesem Dachkorb erwartet. Das hat man wirklich kaum wahrgenommen. Ja, ab 200 hörst du es, aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh, das nervt. Und man fährt ja auch nicht permanent 200. Und die Abrollgeräusche, da habe ich wirklich immer wieder gedacht, das kann gar nicht sein, dass die so leise sind. Also gefühlt hat man es mehr beim Rangieren oder beim Langsamfahren um Kurven gehört, als auf der wirklichen Autobahn.
Ja.
Total krass. Ja, und Sound haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ja, der wird natürlich auch mit offenen Klappen und so nicht besser. Also das ist so gefühlt, wenn man jetzt so rein vom Fahraspekt sich das Ganze anschaut, ist das eigentlich für mich der einzige Kritikpunkt. Ja, er ist lauter als ein normaler GTS vom Gefühl. Wahrscheinlich auch nur im Innenraum so, weil halt die Dämmung fehlt und die Rückbank. Aber es ist halt auch einfach kein schöner Sound.
Nee, leider überhaupt nicht, ja. Ich finde es cool, dass er halt innen drin Ticken lauter ist, weil es halt zu dem Auto an sich passt, aber es wäre halt cooler, wenn der Motor gut klingen würde. Das ist halt das, was leider ein bisschen schade ist, aber.
Aber trotzdem, ich habe so für mich überlegt jetzt, ne, also ist ja rein hypothetisch. Meinst du, das Auto wäre besser mit dem Motor aus dem GT3? Ich glaube nicht.
Nee, es würde besser klingen, aber.
Genau, nur der Sound wäre besser.
Es würde nicht zu dem Charakter richtig passen, das stimmt.
Genauso habe ich überlegt, ob das Auto wohl mit einer Handschaltung cool wäre. Und auch da bin ich für mich zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, also der Antrieb, der da drin steckt, passt zu dem Auto an sich total gut.
Ja, da bin ich auch der Meinung. Also da würde ich nicht dran rütteln, nö. Das passt alles zusammen. Das Gesamtpaket ist super stimmig. Ich denke einfach nur, man müsste doch einen besseren Klang aus diesem Motor rausholen können. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass das alles ist. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit
geben. Ich meine, du kennst Porsche. Die holen aus allem alles raus, was geht. Also, die sind immer.
Ja, aber es gab ja so eine Übergangsphase, wo der OPF neu kam. Wenn du jetzt halt so an den 718 GT4 denkst zum Beispiel.
Ja.
Da ist auch erstmal, da ist denn da los?
Ja, ja, aber dann haben sie ja innerhalb von kürzester Zeit
mehr wieder geschafft.
Haben sie es dann ja beim GT3 so gemacht, dass es wieder unnormal gut klingt mit OPF. Und ich meine, der 992, der kam ja nicht als GTS raus. Der kam ja einfach als Turbo raus. Klang nicht. Da haben sie ein GTS nachgeschoben, wo du denkst, ja gut, das ist ja jetzt quasi die sportlichste Version unterhalb eines richtigen GT-Modells. Klingt immer noch nicht.
Ja, stimmt auch wieder.
9 habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich vermute fast, mit E-Turbolader, die Technologie an sich total mega krass, auch mit mega wenig Mehrgewicht und sonst was, aber wird wahrscheinlich auch nicht klingen. Und ich glaube, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, wäre Porsche auf jeden Fall direkt da dran und hätte gesagt, ja, dann machen wir nochmal was.
Ja, vermutlich hast du recht. Schade.
Ja, also, weil das war zum Beispiel für mich immer, als das Auto rauskam, da kann ich nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern und dann gehen wir danach auch ins Fazit. Deshalb habe ich diese Frage an dich auch gestellt. Der Motor, also das Auto an sich, übelst besonderes Konzept, sieht total krass aus. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber warum denn der Motor? Und das ist ja nicht das Besondere, also das ist ja einfach Massenware so. Mhm. Klar, es ist ein GTS-Modell, aber irgendwie habe ich immer für mich so im Kopf gedacht, da musste irgendwie ein besonderer Motor rein. So wie man bei einem GT-Auto immer sagt, da muss ein GT-Motor drin sein. Ja, so wo sie und da habe ich immer gedacht, irgendwie, deshalb hat der mich, muss ich sagen, bevor ich das Auto jetzt gefahren bin, ich finde die Idee cool, das Auto hat mich nie wirklich so interessiert. Also ich habe immer so gedacht, ja, ist cool, aber würde ich ja, es würde nie in Frage kommen für mich.
Ja, kann ich verstehen. Also wenn man es von den Eckdaten einfach so liest, denkt man erstmal, könnte ruhig spannender sein, sag ich mal. Aber wenn man es jetzt gefahren ist, finde ich, es passt. Das ist super stimmig, einfach das Gesamtpaket.
Ja, pass auf. Ich falle dir jetzt nochmal einmal ins Wort und dann machen wir jetzt hier das Fazit, denn dann kannst du gleich reinstarten.
Okay.
Fazit.
Wie wir eben schon gesagt haben, wir hatten beide ja nicht so die höchsten Erwartungen von dem Wagen an sich. Wir haben halt gedacht, gut, es ist halt vielleicht irgendwie ein höher gelegter 911. Ganz witzig, sieht ganz cool aus und das war's. Ich muss sagen, jetzt wo ich ihn gefahren bin, bin ich absolut begeistert. Das Auto ist halt extrem gut nutzbar. Es klingt wahrscheinlich bescheuert, aber irgendwie ist es für mich so der perfekteste 911 eigentlich so für den Alltag. So, wenn man jetzt das Preisschild mal außen vor lässt. Also der ist halt einfach für alle Eventualitäten ausgestattet. Da, wo du mit einem normalen 911er an deine Grenzen kommst, also halt sei es Bordsteine, Unebenheiten, wie auch immer, irgendwelche Einfahrten, bist du mit dem Wagen einfach, du sagst, ja, scheiß drauf, kann ich einfach drüber fahren. Der hat halt trotzdem aber die Vorzüge von einem klassischen Sportwagen. Du hast was super Besonderes, du sitzt halt mega geil drin, du kannst richtig ernst machen auf der Landstraße. Und ich muss sagen, für mich die größte Überraschung waren wirklich die Reifen. Also was die da wirklich mit Pirelli zusammen da irgendwie entwickelt haben, keine Ahnung, wie die das machen, aber wenn man so einen klassischen Offroad-Reifen kennt und den schon mal gefahren ist, weiß man, dass die eigentlich nichts können außer Offroad. Also sind in der Regel sind die eigentlich in allen Belangen komplett scheiße, außer, die sehen noch geil aus meistens in der Regel, aber die sind eigentlich für nichts zu nutzen. Die sind einfach krank laut, krank schwammig und eher einfach schlecht. Und in dem Fall, ich weiß nicht, wie das geht, wie das funktioniert, aber so gut in den Kurven auch, so gut fahrbar, so gut nutzbar, überhaupt nicht laut. Einfach, also, wie gesagt, dieser Reifen, der hat mich einfach komplett fertig gemacht. Größter Wermutstropfen, das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben eigentlich, ist, dass man weiß, okay, die haben so viel Hirnschmalz reinfließen lassen in das Auto. Die Ingenieure haben sich so viel Mühe gegeben, dass es nicht eben einfach nur ein hochgebockter 911er ist, sondern dass der auch wirklich richtig was kann im Gelände. Und man kann sich sicher sein, dass wahrscheinlich über 90% der Autos nie wirklich im Gelände bewegt werden. Die werden in irgendwelchen Sammlungen sein, werden dann vielleicht mal irgendwie auf den Sonntag zum Eiscafé gefahren oder ein bisschen durch die Stadt gegurkt und das war's. Und das ist halt super schade, aber das ist halt irgendwie bei so limitierten Sondermodellen, gerade wenn sie von Porsche kommen, ist das ja eigentlich schon vorprogrammiert. Ist ja auch irgendwo klar und dass die Leute natürlich auch irgendwo diesen Wert wahren wollen, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Aber es ist halt super schade, weil es wirklich, es wurde sehr viel Aufwand betrieben, um so ein geiles Gesamtprodukt auf den Markt zu bringen. Oder auf die Beine zu stellen und dann wird es in den meisten Fällen halt nicht genutzt. Aber das ist halt nun mal leider bei vielen von diesen Autos und auch gerade bei Hypercars und so, die können ja auch sonst was, werden eh nie bewegt.
Aber dazu muss es ja nicht mal ein Hypercar sein. Also gerade als du diese letzten Sätze da gesagt hast, habe ich gedacht, ja, denk mal an eine G-Klasse.
Ja.
G-Klasse, ja. Das Ding kann alles, kann gefühlt zum Mond fahren. Mhm. So, und wofür wird es benutzt? Um irgendwie einkaufen zu fahren, zur Kita. Mhm. So, also,
ja, ist das Gleiche, ja.
Und das ist ja auch noch, auch wenn es ein sehr teures Auto ist, ist ein Massenauto, ist nicht limitiert, gar nichts. Und trotzdem, ich war ja vor kurzem auf dem Schöckel und war selber beeindruckt, was das Auto alles kann und habe dann mit den Entwicklern gesprochen. Die sagen auch, ja, wir wissen, dass es kaum jemand nutzt, aber die paar, die es nutzen, die wollen halt auch jedes Mal noch mal eine Steigerung.
Ja, so, die schätzen das wahrscheinlich auch, genau. Aber leider sind das halt wirklich sehr geringer Bestandteil von denen. ja, die sich so ein Auto kaufen.
Absolut. Ja, aber dem entnehme ich also, hattest du Fahrspaß?
Ja, mega. Also deutlich mehr als erwartet, wirklich.
Ja, also in den meisten Punkten kann ich dir zu 100% beipflichten. Also ich muss wirklich auch sagen, mich hat das Auto positiv überrascht. Der eine Punkt, der vielleicht noch, den ich noch ein bisschen mehr herausheben möchte, ist, ja, also ich gebe, also der ist super alltagstauglich, perfekt und so. Und das ist ja aber auch, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die meisten 911 sind ja mehr oder weniger perfekt alltagstauglich so, ne? Also wenn man jetzt nicht über ein GT-Modell spricht. Aber für mich, und das meine ich nicht so, wie es vielleicht jetzt rüberkommt, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an unserer Wohnsituation, aber ein normaler 911 hat für mich nicht diesen Haben-Wollen-Effekt, weil der an jeder Ecke steht. In Hamburg siehst du den halt überall. Und das hast du ja nur so im Randsatz erwähnt. Der Dakar fühlt sich halt super besonders an, ne? Ja. Also total besonders. So, und wenn du den jetzt vielleicht nicht in dieser ultra auffälligen Rallye-Design-Livery nimmst, klar, fällt der immer noch auf, aber ist der vielleicht im ersten Moment sogar noch ein bisschen unauffälliger so, ne? Und dann ist dann wieder dieses Gesamtpaket da, wo du sagst, ey, das Auto fühlt sich mega besonders an, es ist für alle Situationen gewappnet, kannst alles damit machen, ist super alltagstauglich, hat trotzdem halt diesen Innenraum, wo alles besonders ist mit Alcantara, Vollschalensitzen, allem drum und dran, muss ich auch wirklich sagen, hat mich komplett abgeholt. Es gibt nur ein Aber.
Ich habe eine Vermutung, der Konkurrent.
Ja. Also für mich, ich hatte ja nun auch einen ganzen Tag mit dem Huracan Sterrato und das ist wirklich noch nicht allzu lange her. Ich muss sagen, alles, was wir gerade über den Dakar gesagt haben, ist 1:1 für den Sterrato anwendbar, mit dem Unterschied, dass er das viel geilere Antriebskonzept hat. Das Auto ist 10-mal emotionaler, so mit dem Sound, du hast halt einen V10-Sauger mit 610 PS. Und da passt es auch, weil du hast halt einfach eine Doppelkupplung, die ultraschnell schaltet. Und du hast halt die ganze Zeit dieses Gefühl, das Auto, das ist halt einfach, das kann es gar nicht geben. Da musste irgendwer auch immer das entschieden hat, der war nicht bei Sinn. So fährt dieses Auto halt. Und jetzt muss man ja leider auch sagen, kostet die praktisch dasselbe. In der Basis war der Sterrato zwar 40.000 Euro teurer, der 262.000 Euro kostet, aber ich habe mal jetzt Gebrauchtwagenpreise angeschaut. Der günstigste Sterrato kostet 340. Und dann muss ich sagen, wenn ich halt entscheiden müsste, wenn man mir diese beiden Autos hinstellen würde, würde ich halt safe den Lambo nehmen.
Kann ich bedingt nachvollziehen. Also ich bin ja noch nicht gefahren. Also ich kann mir vorstellen, dass er bestimmt noch mal mehr Spaß macht, alleine wegen des Motors und so weiter. Aber in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Du hast ja gesagt, der kann alles, was der Dakar kann, genauso und noch besser. Aber dieses Dezente in der Stadt fahren, das kannst du mit dem Lambo ja nicht machen, sodass du jeden Tag überlimmst. Du hast ja eben gesagt, wenn du den nicht mit dieser Rough Roads Lackierung nimmst, ist er nicht so extrem auffällig. Du kannst halt überall damit vorfahren und du kannst überall damit hinfahren. Du willst ja nicht mit dem Sterrato jeden Tag durch die Stadt fahren.
Ich schon.
Ja, okay, ich nicht. Also es wäre mir zu auffällig, hätte ich keinen Bock drauf. Da guckt dich ja jeder durchgehend an.
Ja, aber du weißt ja, also, ich habe das ja erstmal nur erzählt, dass das halt geht, aber ja, ich fühle es ja nicht so. Also ich mag es ja, wenn ein Auto auffällig ist und ich habe ja kein Problem damit, wenn mich die Leute angucken. Ja,
aber mit jeden Auto. Tag immer?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich jeden Tag damit fahren würde, aber ich weiß auch nicht, ob ich wirklich jeden Tag mit dem Dakar fahren würde. Es wird ja halt so oder so wahrscheinlich dein einziges Auto sein. Ja, aber
es würde beim Dakar, finde ich, entspannt gehen. Und ich glaube, es geht dir nirgendwo auf den Sack, dass du halt mit dem Dakar irgendwo vorfährst. Aber ich glaube, mit dem Lambo, du bist ja echt wie so ein buntes Huhn, was den ganzen Tag durch die Stadt rennt.
So. Finde ich cool.
Ja gut, ich auf jeden Fall nicht. Das ist nicht mein Style. Deswegen, also ich kann es mir vorstellen, dass er sich sehr cool fährt und vielleicht nochmal emotionaler ist. Aber ich glaube wirklich, wenn es um diesen Nutzen geht, wäre ich weiterhin beim Dakar.
Ja, gut, klar, den Nutzen, aber dann könnte man halt auch wirklich sagen, kann man sich auch einen A6 kaufen, so.
Ja, okay.
So, also, es geht ja, ja mehr so darum, du hast halt einen Sportwagen, also einen Supersportwagen, müssen wir ja sagen. Einen Supersportwagen, der ultra schnell ist, den du aber trotzdem so fahren kannst wie ein normales Auto, über Huckel, Parken, sonst was. Kannst du jedes Parkhaus mit rein, musst dich halt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie darum scheren. Und zum Beispiel mir ist, also ich weiß, dass es bei dir komplett anders ist, aber ich zum Beispiel kann es auch komplett ausblenden, wenn ich in so einem Auto sitze, dass, wie das gerade draußen wirkt. Wenn ich da drin sitze, fühle ich das halt so, wie ich es fühle und das ist mir völlig egal. Und es ist ja nun nicht so, also je nachdem, wo du damit fährst, dass da irgendwie die Leute dann vor dein Auto springen oder so.
Nee, das jetzt nicht.
Die Leute aber gucken Lambo mich halt an.
Ja, ein Lambo ist halt immer drüber, sag ich mal so, in den meisten Fällen. Ist halt kein stilvolles Vorfahren, sag ich mal. Aber es ist Geschmackssache, wie gesagt, im Endeffekt. Also ich, für mich wäre es auf jeden Fall nichts. Also jeden Tag mit dem Lambo durch die Stadt wäre für mich eine grausame Vorstellung, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache.
Ich
bin
halt umgekehrt könnte man es auch wieder so sehen, wenn, also den Lambo bin ich in Italien gefahren. So.
Ja, da freuen sich die Leute natürlich.
War halt mega geil. Dann könnte man auch sagen, das ist einfach ein Problem von der Gesellschaft.
Ne? Ja, weil das kann sein, ja.
In Italien fährst du rum, an jeder Ecke sagen, oh, bella macchina, oh, oh, oh. Und dann sagst du, ja, cool. Dann gibst du ja kein schlechtes Gefühl.
Ja, das stimmt.
Dann denkst du plötzlich, oh, geil. Ja. Jeder kommt, freut sich, will sich mal reinsetzen. Und dann, also dann hast du ja sogar eher noch so diesen Punkt, dass du diese Freude weitergeben kannst.
Ja, klar. Da hast du schon recht, auf jeden Fall. Also wenn ich mir das vorstelle, das Gleiche in Hamburg, wäre es halt was anderes. So, da bist du im Dakar offenbar deutlich besser angezogen so und fällt es halt nicht so auf, gerade weil es da extrem viele 911er gibt. Aber ja, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ja, mir wäre es so, für den Alltag zu auffällig auf jeden Fall.
Wenn wir den Sterrato dann mal fahren, dann will ich noch mal deine Meinung hören, weil ich glaube, einfach rein vom Fahren würde dir auch der Sterrato noch mal mehr zusagen.
Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Also ich bin ja auch ein paar Lambos schon gefahren zum Glück und die fuhren sich alle cool und das ist sehr dramatisch und alles, aber das bin ich halt nicht. Also ich sehe mich
dramatisch.
Ich sehe mich halt absolut nicht in einem Lambo. So, das ist mir zu drüber, sag ich mal, in den meisten Fällen.
Das finde ich aber total krass, weil du legst ja so viel Wert drauf, wie ein Auto fährt, ne?
Ja.
So. Aber dann legst du ja scheinbar noch mehr Wert, das haben wir ja auch in der letzten Elektroauto-Folge gesehen oder gehört. Du legst ja noch mehr Wert darauf, was die Leute über dich denken, wenn du gerade damit fährst. Nee, das heißt, du würdest das ja oben drüber legen.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, nee, aber ist ja so. Das wäre die Quintessenz des Ganzen. Wenn du sagst, du glaubst, dass der besser fährt, aber würdest trotzdem den Dakar nehmen, weil der halt unauffälliger ist.
Ja.
Die Quintessenz ist ja das.
Aber es heißt ja nicht drüber denken, sondern ich möchte einfach nur nicht so auffallen. Ganz einfach. Ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Aber ja, mag sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist schwierig. Aber Lambo ist einfach nicht meine Marke. Ganz einfach. So, ich finde die Autos cool. Ich habe Respekt davor. Wie gesagt, die fahren, macht super Spaß. Aber ist einfach nichts, was ich mir kaufen wollen würde. Kannst du nicht verstehen, ja, ist okay.
Ja, also wie gesagt, wenn wir mal die Gelegenheit haben,
ja, so ein
Sterrato zu fahren, also dann will ich noch mal hören, wie du sagst, fährt schon gut, aber ich würde dann doch lieber ein anderes Auto nehmen.
Ja. Gut. Schauen wir mal. Also im Endeffekt würde ich mir wahrscheinlich beide nicht kaufen, also von daher ist eigentlich auch relativ egal.
Wir können auf jeden Fall festhalten, mit dem Porsche 911 Dakar hatten wir sehr viel Fahrspaß, beide. Mhm. Und wenn ich den Sterrato nicht gefahren wäre, würde ich auch sagen, das Auto ist wirklich unvergleichbar. So, also es gibt, haben wir eingangs gesagt, und das ist eigentlich eine schöne Brücke, es gibt eigentlich nur ein Auto, das man wirklich vergleichen kann. Und das ist halt der Sterrato. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt einen Dakar fährt, das ist wirklich ein 10 von 10 Auto.
Ja, absolut.
In diesem Sinne, vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Benjamin, fürs Bereitstellen dieses Autos. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir solche Kaliber anvertraut bekommen. Also vielen, vielen Dank. Schaut auch gerne nochmal, wie gesagt, bei David's Finest Sportscast vorbei. Immer ein paar interessante Autos da im Angebot. Wir sind da auch erstmal durch den Showroom wieder gelaufen. Da waren doch die ein oder anderen Autos, die wir auch eingepackt hätten, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Beim etwaigen Lottogewinn.
Mhm. Ja.
Also, da kann man gut stöbern und von daher danke und bis in 2 Wochen.
Ja, wollen wir denn gar keinen Teaser eigentlich für den nächsten Wagen geben?
Doch, hast du einen parat?
Ja, einen kleinen. Also es geht auf jeden Fall in der Zeit deutlich zurück.
Ich glaube, wir können auch sagen, dass das älteste Fahrzeug im Podcast ist bis hierhin.
Bis hierhin, ja.
Also älter als der Fiat 500 aus Folge 5.
Mhm, hast du aber ganz schön viel schon verraten jetzt. Na gut, jetzt wissen alle direkt Bescheid. Aber gut, wollen wir es nicht länger in die Länge ziehen? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Dankeschön, ciao, ciao.
Ciao.